Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, sowohl hier im Saal als auch natürlich die digital Zugeschalteten. Ich eröffne die 69. Sitzung des Sportausschusses und darf Sie alle recht herzlich zu unserer heutigen öffentlichen Anhörung zum Thema vierter deutscher Kinder- und Jugendsportbericht begrüßen. Als Einzelsachverständige begrüße ich den Herausgeber des Berichts, Herrn Professor Dr. Christoph Breuer, der auch hier im Saal anwesend ist, von der Deutschen Sporthochschule in Köln, den Mitautor des Berichtes, Herrn Dr. Sören Dallmayr, ebenfalls von der Sporthochschule in Köln, ist digital zugeschaltet, Herrn Professor Dr. Nils Neuber von der Universität Münster, der hier anwesend sein müsste. Weiterhin begrüße ich Vertreter der folgenden Organisationen. Für die Deutsche Behindertensportjugend den Vorsitzenden Herrn Lars Pickhardt, der auch hier im Saal anwesend ist. Für die Deutsche Sportjugend DSJ den zweiten Vorsitzenden Herrn Benjamin Volkmann, digital. Für die Deutsche Kinderturnstiftung die Vorsitzende Frau Kerstin Holze, die auch persönlich anwesend ist, ebenso wie der Vizepräsident Breitensport Sportentwicklung im DOSB, Herr Andreas Silbersack. Für die Sportministerkonferenz darf ich sehr herzlich begrüßen den Staatssekretär Herrn Randolf Stich, der uns ebenfalls digital zugeschaltet ist. Vom Bundesinnenministerium begrüße ich sitzungsbegleitend die Abteilungsleiterin Sport, Frau Beate Lohmann, und ihren ständigen Vertreter, Herrn Dr. Stenzel, der uns heute digital zugeschaltet ist und den ich im Namen der Mitglieder des Sportausschusses sehr herzlich als Nachfolger von Herrn Wiemann begrüßen darf. Erlauben Sie mir bitte, dass ich auf diesem Wege Herrn Wiemann sehr herzlich für die professionelle und wirklich konstruktive Zusammenarbeit in den letzten beiden Jahren danken möchte. Herr Wiemann hat innerhalb des Bundesinnenministeriums in eine andere Abteilung gewechselt. Der parlamentarische Staatssekretär Stefan Mayer wird aufgrund anderer Termine im Plenum voraussichtlich erst gegen 15.15 Uhr hier bei uns sein können. Sehr geehrte Damen und Herren, der vierte deutsche Kinder- und Jugendsportbericht wurde allen Mitgliedern des Ausschusses freundlicherweise von Herrn Professor Dr. Breuer zur Verfügung gestellt und entsprechend an die Mitglieder versandt. Hierfür bedanke ich mich ausdrücklich bei Herrn Professor Breuer. Die Zusammenfassung des Berichtes sowie die eingegangenen Stellungnahmen und Antworten zum Fragenkatalog wurden als Ausschussdrucksachen 19.5.313, 335 bis 340 an alle Mitglieder verteilt. Nach den Eingangsstatements wird die Befragung der Sachverständigen fraktionsweise erfolgen. Das Prozedere erkläre ich im Anschluss an die Eingangsstatements. Ich weise darauf hin, dass diese Sitzung öffentlich ist, live eine Fernsehübertragung auf Kanal 3 im Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages erfolgt und dass nach der Sitzung auf der Website des Bundestages unter bundestag.de beziehungsweise auf der Seite des Sportausschusses auch eine Aufzeichnung abrufbar sein wird. Ebenfalls auf der Internetseite des Sportausschusses werden Sie nach Fertigstellung dann auch ein Wortprotokoll der Sitzung finden, sowie bereits jetzt schon die eingegangenen Stellungnahmen und Antworten auf den Fragenkatalog der Sachverständigen. Ich darf nun um die Eingangsstatements der Sachverständigen in der Reihenfolge bitten, in der ich sie begrüßt habe. Ich darf Sie ganz herzlich bitten, die hierfür vorgesehenen jeweils 5 Minuten bitte einzuhalten. Wir haben im Anschluss an diese öffentliche Anhörung noch eine weitere nicht öffentliche Sitzung des Sportausschusses und müssen rechtzeitig mit beiden Sitzungen vor einer namentlichen Abstimmung fertig sein, die am späten Nachmittag im Plenarsaal ansteht. Herr Professor Breuer, Sie haben das Wort und ich weise nochmal auf die unübersehbare Zeitanzeige hin. 5 Minuten für Sie zur Vorstellung Ihres Kurzberichtes. Bitte schön.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, der 4. Deutsche Kinder- und Jugendsportbericht ist auf Initiative und mit den Finanzmitteln der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung entstanden. Meine Rolle war die des Hauptkoordinators. Die wissenschaftliche Hauptleistung jedoch wurde von 20 ausgewiesenen Forschergruppen aus ganz Deutschland darüber hinaus erbracht. Zu einzelnen Kernergebnissen. Der Bericht hat gezeigt, dass zu viele Kinder und Jugendliche in Deutschland weiterhin nicht die Bewegungsempfehlung der Weltgesundheitsorganisation erfüllen. Davon betroffen sind insbesondere weibliche Jugendliche. Auch spielen soziale Faktoren hierbei eine wichtige Rolle. Die Corona-Lockdowns, meine Damen und Herren, verschärfen die Zunahme von Bewegungsmangel und sozialer Ungleichheit im Sport, so die These des Berichts. Zweitens, die motorische Leistungsfähigkeit verharrt auf einem Stand, der niedriger ist als der vor 20 Jahren. Und drittens, der Kinder- und Jugendsport in Deutschland ist teurer geworden, mit Ausnahme der Vereinsbeiträge. Der Kinder- und Jugendsportbericht weist auf zahlreiche Potenziale, die noch nicht hinreichend aktiviert worden sind, hin. Vielversprechend sind insbesondere 3 Bereiche. Zum einen die Befunde zur kognitiven Leistungsfähigkeit und wie diese mit Bewegung zusammenhängt. Sie deuten darauf hin, dass auch die Rolle von Bewegung in Schulen zum Teil neu gedacht werden sollte. Chronisch kranke Kinder dürfen nicht länger überbehütet werden. Hier weist der Bericht auf die Gesundheitspotenziale des Sports auch für chronisch kranke Kinder hin. Und der Bericht weist auch darauf hin, dass Digitalisierung nicht nur Probleme schafft, sondern auch neue Anreize für Bewegung ermöglicht, die gerade für Kinder und Jugendliche systematisch genutzt werden sollen. Der Bericht deutet auf Reflexionsbedarf hin im Hinblick auf die veränderte Rolle von Leistung im Kindes- und Jugendsport. Diese Leistung nimmt tatsächlich ab, also die Rolle von Leistung, sowohl in Schule als auch in Verein. Und gleichzeitig sind diese Leistungskomponenten mit zahlreichen Sozialisationswirkungen und positiven Wirkungen des Sports verwoben. Der Bericht weist auch darauf hin, dass trotz verbandlicher Fortschritte nach wie vor Gefährdungen im Kinder- und Jugendsport vorliegen, zum Beispiel im Hinblick auf die emotionale, körperliche oder sexualisierte Gewalt in den Sportangeboten. Sehr geehrte Abgeordnete, aus den Befunden ergeben sich zahlreiche auch bundespolitische Implikationen. In Programmen des Städtebaus sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass Bewegungsanreize im Alltag für Kinder und Jugendliche ausgebaut und systematisch berücksichtigt werden. In Digitalisierungsinitiativen des Bundes sollte die Schaffung von digitalen Bewegungsanreizen für Kinder und Jugendliche ebenfalls systematisch verankert werden. Auch spezifische Programme hierfür sind zu empfehlen. Im Bereich Jugend und Soziales sollte die soziale Selektivität des Kinder- und Jugendsports stärker betrachtet werden. Wir brauchen eine hohe Sport- und Bewegungsbeteiligung von Kindern und Jugendlichen aller sozialen Gruppen. Im Bereich der Gesundheitspolitik sollten Bewegungsleitlinien für chronisch kranke Kinder entwickelt werden. Und auch aus Sicht des Kinder- und Jugendsports empfiehlt es sich, ein Center for Sports Integrity einzurichten, und zwar so einzurichten, dass damit auch auf die fortwährenden Gefährdungslagen im Kinder- und Jugendsport reagiert wird. Eine staatliche Beteiligung an den deutschen Kinder- und Jugendsportberichten, wie im Fragenkatalog des Ausschusses angefragt, finde ich persönlich aktuell wenig zielführend. Die zivilgesellschaftliche Organisation der Berichterstellung hat sich bewährt. Sie funktioniert, garantiert Unabhängigkeit und maximale Wissenschaftsfreiheit, auch die Einbindung einer Vielzahl an Forschergruppen. Unterstützungsbedarf gibt es aber vor- und nachgelagert. Nachgelagert wäre zum Beispiel hilfreich, wenn sich Politik auch auf der Landesebene noch verbindlicher mit den Ergebnissen und den Handlungsempfehlungen befassen würde. Und vorgelagert wäre vor allem wichtig, die wissenschaftliche Grundlage für gute Kinder- und Jugendsportberichte zu verbessern. In vielen Bereichen wissen wir noch zu wenig. Auch das war ein Kernergebnis des Berichts. Forschungspolitische Unterstützung ist folglich wichtig. Das Thema des Kinder- und Jugendsports sollte in den Forschungsprogrammen des Bundes Berücksichtigung finden. Und besonders wichtig sind hierbei tragfähige methodische Designs, insbesondere Panelstudien, die uns auch tatsächlich Auswirkungen und Auskunft über Veränderungen nennen können und auch Ursache-Wirkungszusammenhänge aufdecken können. Ein Beispiel hierfür ist die MOMO-Studie der Karlsruher Kollegen, die ja auch im Kinder- und Jugendsportbericht entsprechend zitiert wurde. Und wir brauchen eine langfristige Förderung solcher anspruchsvoller Kinder- und Jugendsportstudien, wenn wir langfristig eine gute Politikberatung in diesem Bereich liefern sollen. Herzlichen Dank.
Wunderbar, ganz herzlichen Dank auch an Sie, Herr Professor Breuer. Und das Wort geht bitte an Herrn Dr. Dallmayr ebenfalls. Bitte in 5 Minuten fertig werden.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. In meiner Stellungnahme möchte ich unter besonderer Berücksichtigung unseres Beitrags zum Kinder- und Jugendsportbericht den Fokus auf die ökonomischen Rahmenbedingungen und insbesondere die Kosten für die Teilnahme am Kinder- und Jugendsport richten. Wenn ich in der Folge nun gleich über die Kosten sprechen werde, beziehe ich mich dabei sowohl auf direkte Kosten wie beispielsweise Sportausrüstung oder Mitgliedsbeiträge, als auch indirekte Kosten wie beispielsweise Fahrten zum Training oder Wettkampf. Zunächst einmal lässt sich schon aus einfacher ökonomischer Theorie ableiten, dass allgemein höhere Kosten sowohl für den Breiten- als auch für den Leistungssport eine Barriere bei der Partizipation darstellen können und dass diese Barriere insbesondere bei Menschen mit geringem Einkommen wirksam wird. Bisherige Forschung hat diese Annahme auch bestätigt. Hier gibt es Evidenz aus unterschiedlichen Ländern, die die ökonomische Belastung für Haushalte quantifiziert haben und insbesondere die Schwierigkeit für Haushalte mit geringem Einkommen beschrieben haben. Der Forschungsstand ist jedoch insgesamt sehr übersichtlich, was maßgeblich von der schwierigen Datenlage bestimmt sein dürfte. Denn wir haben die besondere Situation, dass die Eltern die Ressourcen zur Verfügung stellen, die Kinder und Jugendlichen aber den Sport ausüben. Außerdem sehen wir uns einer großen Heterogenität auf der Anbieterseite gegenüber und das stellt insgesamt besondere Herausforderungen an die Daten dar. Dies ist im Hinterkopf zu behalten, wenn ich nun in der Folge auf die Datenlage in Deutschland eingehen möchte. Wie in unserem Kapitel im Kinder- und Jugendsportbericht dargestellt, muss man zunächst mal zwischen dem organisierten, nicht organisierten Breitensport und dem Leistungssport unterscheiden. Im organisierten Sport, also vor allem im Vereinssport, und als Kostenposten unter anderem die Anmeldegebühren und Mitgliedsbeiträge für Kinder und Jugendliche zu berücksichtigen. Hier hat unsere Analyse aber auf Basis von Daten des Sport- und Bewegungsberichtes ergeben, dass es keine wesentliche Kostensteigerung in dem beobachteten Zeitraum gegeben hat. Im nicht organisierten Sport ist die Datenlage deutlich schwieriger. Hier zeigen ältere Daten aus dem Jahr 2012 für den Sportkonsum von Kindern und Jugendlichen vor allem signifikante Unterschiede zwischen Sportarten. Detailliertes Wissen über unterschiedliche Kostenposten ist jedoch nicht verfügbar. Im Leistungssport liefert eine Studie von uns aus dem Jahr 2018, die ausschließlich Sportler, die von der Sporthilfe gefördert werden, untersucht hat, Hinweise auf die ökonomische Belastung für Kinder- und JugendleistungssportlerInnen. So liegen nach unseren Schätzungen die jährlichen Kosten bei ca. 4.000 Euro, wovon mehr als die Hälfte, ungefähr 2.200 Euro, von der Familie gedeckt wird. Nun stellt sich die Frage, was aus diesen Daten abgeleitet werden kann. Zunächst einmal sicherlich die wichtige Rolle von Sportvereinen, denn nach wie vor ist ein Großteil gerade der Kinder in Sportvereinen körperlich aktiv und die öffentliche Förderung von Sportvereinen ermöglicht, dass die Kosten für Kinder und Jugendliche relativ konstant bleiben. Allerdings hat der Sport- und Bewegungsbericht auch gezeigt, dass für höhere Angebotsqualität häufig auch höhere Beiträge nötig sind und stellt sich somit die Frage, wie die Beiträge auf einem stagnierenden Niveau gehalten werden können. Sportvereine mit einem entsprechend großen Anteil an Kindern und Jugendlichen haben außerdem das Problem, dass sie geringere Einnahmen sich gegenüber sehen aufgrund von reduzierten Anmelde- und Mitgliedsgebühren und das wiederum könnte Auswirkungen ebenfalls auf die Angebotsqualität haben. Insgesamt verfügen wir jedoch nicht über ausreichende Informationen zu den sportbezogenen Kosten der Kinder und Jugendlichen. So fehlen beispielsweise detaillierte Angaben über Ausgaben bezüglich Ausrüstung und Kleidung. Und außerdem ist zu berücksichtigen, dass gerade bei Jugendlichen ein Trend zu beobachten ist hin zum nicht organisierten Sport und kommerziellen Angeboten. Und hier gibt es zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls nicht genügend Daten, die uns erlauben, hier die Kosten zu erfassen. Aus dieser Sicht wäre eine systematische Erfassung durch die Befragung von Familien wünschenswert der Kosten für Kinder- und Jugendsport. Dies könnte beispielsweise erzielt werden durch eine Integration in bestehende Bevölkerungsbefragungen wie das sozioökonomische Panel, KICS oder PERFAM. Die Daten, die doch zur Verfügung stehen, zusammen mit den Erkenntnissen aus anderen Ländern, deuten aber in jedem Fall darauf hin, dass für einkommensschwache Familien die Kosten eine ernstzunehmende Barriere darstellen können. In diesem Zusammenhang wäre beispielsweise eine Überprüfung des Bildungs- und Teilhabepakets für Kinder, welches zurzeit einen 15 Euro im Monat Teilhabebetrag vorsieht, wünschenswert. Der Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbands hat hierzu beispielsweise aber bereits gesagt, dass gerade einmal 15% der Anteilsberechtigten diese Zuschüsse nutzen, was unter anderem mit der geringen Höhe und der relativ hohen Schwelle zur Beantragung zu erklären ist. Abschließend noch die Daten zum Leistungssport, die zeigen, dass auch hier eine nicht zu unterschätzende ökonomische Belastung auftritt. Und bisherige Forschung hat gezeigt, dass finanzielle Belastung ein Grund für Dropout aus dem Leistungssport sein kann. Es stellt sich somit die Frage, wie auch hier sozial benachteiligte Familien, wie hier Fördermöglichkeiten für sozial benachteiligte Familien ausgeschöpft werden können. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass Sportvereine, die sich besonders im Leistungssport engagieren, ebenfalls höhere Kosten zu tragen haben, was im Umkehrschluss wieder eine Gefahr der Reduzierung der Angebotsqualität birgt, wie von mir vorher bereits dargestellt. Dankeschön.
Ich danke Ihnen auch, Herr Dr. Dallmayr, und gebe das Wort an Herrn Professor Dr. Neuberg. Bitte sehr.
Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich zunächst bedanken dafür, dass Sie mich eingeladen haben, persönlich, aber auch um der Sache willen, denn der Kinder- und Jugendsport hat es ganz bestimmt verdient. Er ist sicher kein Selbstläufer, er ist kein Allheilmittel, er ist genauso ambivalent wie alle anderen Felder des Sports, in dem man Anerkennung und Zugehörigkeit erleben kann, zugleich aber immer auch Ausgrenzung und Ablehnung. Gleichwohl ist er ein Feld mit sehr großer Wichtigkeit für das Aufwachsen junger Menschen. 70% der Schüler und Schülerinnen sagen, Sport ist mein Lieblingsfach. 80% einer Alterskohorte, bis zu 80% sind Mitglied eines Sportvereins. 90% aller jungen Menschen sagen, ich treibe einmal pro Woche mindestens eine Sportart Sport. Man kann also guten Gewissens von einer jugendspezifischen Altersnorm sprechen, wie es der Jugendforscher Jürgen Zinnecker einmal gesagt hat. Aber auch qualitativ hat der Kinder- und Jugendsport vieles zu bieten. Da ist zunächst das gegenwartsorientierte Erlebnispotenzial, was wir wahrscheinlich alle kennen. Sport macht einfach Spaß, man macht es gerne. Aber, und das macht ihn so interessant, man kann zugleich auch etwas in ihm lernen. Das ist das, was die Jugendforscher das Bildungsmoratorium nennen. Leider ist die öffentliche Wahrnehmung nicht ganz so, wie ich sie mir wünschen würde. Als ich mich selbst heute Morgen in den westfälischen Nachrichten sah, war ich fast erschrocken. Es war aber auch nur ein kleiner Kasten, in dem stand, dass ich heute nach Berlin fahre. Woran liegt das? Es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Ressortzuständigkeiten in Bund und Ländern immer unklar sind. Es redet mindestens der Sport, die Bildung, die Jugend und die Gesundheit mit. Und irgendwie weiß keiner so richtig, wer anfangen soll. Auch darum bin ich dankbar, dass Sie das Thema heute hier auf die Agenda gesetzt haben. Berichterstattungen sind sicherlich ein Mittel der Selbstvergewisserung und Sichtbarmachung, auch der Politik- und Praxisberatung. Trotzdem gibt es keinen öffentlichen Kinder- und Jugendsportbericht. Daher danke ich der Krupp-Stiftung, Christoph, dir auch nochmal als Person dafür, dass sie in diese Bresche gesprungen ist. Gleichwohl darf man nicht vergessen, dass die Stiftung ein zivilgesellschaftlicher Akteur mit legitimen Eigeninteressen ist. Hier sind Themen gesetzt worden, Gesundheit, Leistung und Gesellschaft. Es hätte genauso gut mit gleichem Recht Entwicklung, Partizipation und Bildung heißen können. Oder. Durchaus selbstkritisch, denn ich war selbst auch einige Male beteiligt an diesem Bericht, möchte ich darauf hinweisen, dass wir die Perspektive der Kinder und Jugendlichen selbst, die, um die es eigentlich geht, meistens vergessen. Die haben es zurzeit auch nicht ganz einfach. Sie kennen die Schlagworte Umbrüche des Jugendalters, Individualisierung, Pädagogisierung, Digitalisierung, alles ist schon gefallen, wirkt sich aber eben auch auf den Sport aus. Stichwort Individualisierung, also der Optimierungszwang, die Selbstoptimierung, die wir in vielen Fitnessszenen sehen. Pädagogisierung, 68% aller Schulen in Deutschland sind Ganztagsschulen. Das verändert nicht nur das Freizeitverhalten junger Menschen, sondern es hat schon die gesamte Vereinslandschaft verändert. Digitalisierung, die ständige Verfügbarkeit
aller möglichen Angebote, qualitativ anspruchsvoller und qualitativ weniger anspruchsvoller. Die Corona-Pandemie hat diese Probleme noch einmal deutlicher gemacht. Deshalb halte ich es jetzt für eine gute Gelegenheit, noch mal zu einem Neustart des Kinder- und Jugendsports zu kommen. In meiner Stellungnahme habe ich eine qualitätsoffensive Kinder- und Jugendsport vorgeschlagen. Ich weiß mich damit in guter Gesellschaft mit dem gemeinwohlorientierten Sport, der ähnlich argumentiert. Diese Initiative könnte eine Lobby für den Kinder- und Jugendsport schaffen, den er bislang nicht hat. Sie könnte zugleich aber auch das Potenzial des Sports nutzen, um die Gesellschaft insgesamt neu aufzustellen. Strukturelle Hilfen sind sicherlich nötig, aber ich würde sehr stark auf kommunale Programme setzen, auf niederschwellige Angebote für Kinder und Jugendliche mit erschwerten Zugangsbedingungen, vielleicht auch Wettbewerbe zu digitalen Bewegungsangeboten etc. Mittelfristig braucht es eine Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendsports mindestens in Schule, Ganztag und Verein, und zwar nicht nur im Krisenmodus, sondern kontinuierlich und kommunal vernetzt. Darunter ließen sich Themen wie Gesundheit und Leistung, aber eben auch soziale Teilhabe, demokratische Partizipation oder geschlechtsbezogene Identität fassen. Ich komme zum Schluss. Bildung, Sport, Jugend und Gesundheit sind zunächst Aufgaben der Länder. Was kann der Bund tun? Ich glaube, er kann erstens für systematische Vernetzungsstrukturen sorgen, ressortübergreifende Zusammenarbeit von öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren ermöglichen. Ich glaube, er kann zweitens Beratungsstrukturen etablieren, so wie es im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe das Bundesjugendkuratorium gibt. So könnte ich mir ein solches Gremium auch für den Kinder- und Jugendsport vorstellen. Und drittens, er kann systematische, datengeschützte Berichterstattung im Kinder- und Jugendsport ermöglichen, durch Studien, die von zivilgesellschaftlichen Akteuren gemacht werden, aber auch durch die Integrierung in das Berichtswesen des Bundes und nicht zuletzt auch durch eigene Förderlinien. Die kulturelle Bildung hat schon zwei sehr ertragreiche Förderlinien im BMBF gehabt, der Sport, der Kinder- und Jugendsport noch nicht. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank auch für Ihren Kurzvertrag. Und das Wort geht weiter an Herrn Lars Pickert von der Deutschen Behindertenjugend. Bitte schön.
Ja, auch sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Gäste, auch von mir einen guten Tag und herzlichen Dank, dass wir als Deutsche Behindertensportjugend hier auch Stellung nehmen können. Ich werde meinen Fokus verständlicherweise dann auch auf die Perspektive der Kinder und Jugendlichen mit Behinderung legen. Und da muss ich als erstes feststellen, dass es ein bisschen schade ist, dass es sozusagen ein Kapitel zum Thema Inklusion am Ende gibt und sich das Thema Kinder und Jugendliche mit Behinderung nicht in einzelnen Berichten auch wiederfindet. Es geht, glaube ich, an der Stelle, wenn Sie das Kapitel gelesen haben, um eine Definition nach der UN-Behindertenrechtskonvention von Inklusion. Wir persönlich würden da viel lieber von Teilhabe sprechen, weil das ist die Idee der UN-Behindertenrechtskonvention. Es gibt um Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen, ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Und das ist die Idee, die dahinter steckt. Und nicht zwanghaft etwas zu inkludieren, was möglicherweise nicht inkludierbar ist oder was auch gar nicht gewünscht ist, weil die Teilhabe basiert auf einer selbstbestimmten Teilhabe, also der freiwilligen Überlegung der Kinder und Jugendlichen, ob sie in ihrer Gruppe der Rollstuhlfahrer als Beispiel bleiben möchte oder das entsprechend inklusiv mit anderen Kindern und Jugendlichen betreiben möchte. So wie wir das alle kennen, es gibt Männerturngruppen, es gibt Frauengymnastikgruppen, auch da kann jeder für sich selber entscheiden. Und was mir in dem Kapitel oder uns als Behindertensportjugend auch nicht ein Stück zu kurz kommt, ist eben der Ansatz, dass wir durchaus ja auch Projekte haben, die im Bereich des inklusiven Kinder- und Jugendsports und auf die Teilhabe einzahlen. Wenn ich neben mich gucke Richtung Kerstin, wir haben schon in 2013 zusammen, dank der Unterstützung der Kinderturnstiftung und der Aktion Mensch, zusammen mit der Deutschen Turnerjugend ein Projekt Kinderturn inklusiv ins Leben gerufen, wo wir tatsächlich Angebote geschaffen haben und das auch damals vom FIPS haben evaluieren lassen wissenschaftlich über 3 Jahre, wie wir im Kinder- und Jugendbereich wirklich in der Kinderstube der Bewegung anfangen können, hier aktiv zu werden für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung. Sie kennen wahrscheinlich alle unser Handbuch Teilhabe und Vielfalt, was wir zusammen mit der Deutschen Sportjugend entwickelt haben, wo wir inzwischen fast 100 Referenten für die diversesten Sportjugendverbände ausgebildet haben, dass diese jetzt weiter agieren können zum Thema Inklusion, Teilhabe, Vielfalt in ihren Strukturen. Es gibt die Bundesjugendspiele, die inklusiv aufgestellt sind, ebenso das Deutsche Sportabzeichen, was so unsere Informationen und unser Feedback für viele Lehrerinnen und Lehrer auch als Grundlage zur Benotung dient oder teilweise sogar dafür dient, Sportabitur durchzuführen. Es gab eine Arbeitsgruppe der Kommission Sport der Kultusministerkonferenz für inklusiven Schulsport und Sie alle kennen mit Sicherheit auch das Projekt Jugend trainiert für Paralympics unter dem Dach der Schulsportstiftung zusammen mit Jugend trainiert für Olympia, was wir als Leuchtturm haben, was auch in die Länder und in die Schulen reinwirkt. Und dann gibt es eben ganz, ganz viele Projektansätze an der Stelle, auch in unseren Ländern, angefangen von Aufklärerprojekten oder Behinderung macht Schule bis hin zu Talentscouts oder aber das neueste Beispiel ist Berlin hat Talent, ein Projekt, was hier vielleicht besonders bekannt ist, wo es um sportmotorische Tests geht, sowohl im Hinblick auf Talentsichtung, aber eben auch auf die Feststellung von motorischen Defiziten, wo mit Grundschülern zusammengearbeitet wird. Also von daher gibt es da durchaus viele Ansätze, wo wir natürlich auch noch Luft nach oben haben, wo halt unser Wunsch wäre, an der Stelle auch eine wissenschaftliche Unterstützung oder Begleitung zu haben und im Vorfeld eben ins Gespräch zu kommen für solche Berichte, dass wir da intensiver zusammenarbeiten und die Fragestellungen sauberer formulieren können und uns natürlich als Behindertensport insgesamt manchmal die Datenlage an der einen oder anderen Stelle fehlt. Das vielleicht als ganz kurzen Einblick an der Stelle. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächsten 2 Stunden.
Ganz herzlichen Dank. Und wir kommen zu einem weiteren digital zugeschalteten Gast. Das Wort geht an Benny Volkmann von der Deutschen Sportjugend. Bitte schön, Herr Volkmann.
Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Gäste. Die Deutsche Sportjugend begrüßt die Veröffentlichung des 4. Kinder- und Jugendsportberichts. Der Fokus auf Kinder und Jugendliche im Sport ist wichtig und wir freuen uns daher auch sehr über die Befassung des Sportausschusses damit. Vielen Dank für die Einladung zur heutigen öffentlichen Anhörung. Die DSJ will mit einem starken Kinder- und Jugendsport, Bewegung und Sport, Gesundheit, Bewegungsfreundlichkeit, Gemeinschaft und Teilhabe, junges Engagement und eine starke Demokratie fördern. Der Bericht stellt einen Mix aus sehr vielen Themen zusammen. Ich werde zu einer Auswahl von Themen mit besonderem Bezug zur Arbeit der DSJ sprechen und verweise ansonsten auf unsere ausführliche schriftliche Stellungnahme. Viele Befunde aus dem Bericht, zum Beispiel zu Bewegung und sozialer Teilhabe im Sport, sind nicht neu, bestätigen aber das notwendige Engagement von Bund, Ländern, Kommunen und Sportverbänden. Wir wissen, dass zum Beispiel sozialer Status der Eltern Teilhabe und Engagement von Kindern im Vereinssport bedingt. Wir wissen, dass zum Beispiel soziale Ungleichheiten und Bewegungsmangel zusammenhängen. Deswegen muss der Zugang zum Sportverein niedrigschwellig sein. Dafür unterstützend gibt es bereits beispielsweise das schon genannte Bildungs- und Teilhabepaket, das die Erstattung von Gebühren ermöglicht und die Schaffung von vielfältigen Angeboten im Kinder- und Jugendsport. Stärkere Sportjugendstrukturen, gefördert durch den Kinder- und Jugendplan des Bundes, können dabei noch mehr unterstützen. Darüber hinaus sind Sportvereine nicht nur sozialer Mittelpunkt, sondern auch wunderbare Orte der Demokratieförderung. Wo lassen sich besser Werte und Haltung vermitteln? Aber genau dies macht sie natürlich auch anfällig für antidemokratische Angriffe. Daher ist es auch unsere Aufgabe, die Vereine zu schützen und in solchen Fragestellungen zu unterstützen. Der im Bericht beschriebene Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen ist durch Corona verstärkt worden, aber auch ohne Corona war er schon eklatant. Die Befunde bestätigen den Bedarf, hier viel mehr zu tun. Sie bieten uns mehr Argumente für notwendige gemeinsame Anstrengungen oder Kampagnen für mehr Bewegung. Der Kinder- und Jugendsport allein kann das Problem aber nicht lösen. Er kann nur gute eigene Rahmenbedingungen, attraktive Angebote und niedrigschwellige Zugänge schaffen. Dazu gehört natürlich auch, dass die Qualität und der Umfang des Schulsports verbessert wird. Zusammengefasst, es bedarf einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung und eines starken Schulterschlusses von DSJ-DOSB-Maßnahmen und Bund, Ländern und Kommunen, um Kindern gesundes Aufwachsen zu ermöglichen. Wir müssen dies als Querschnittsaufgabe ganzheitlich betrachten. Mit Digitalisierung Kinder und Jugendliche in Bewegung bringen. Die Erforschung neuer digitaler Tools und Medien sowie deren methodischer Einsatz im Sport und im Alltag von Kindern und Jugendlichen sind eine wichtige Grundlage für die Förderung von Bewegung und einen sinnvollen Einsatz im Kinder- und Jugendsport. Digitalisierung hat das Potenzial, neue Formen der Trainingsgestaltung zu entwickeln und mehr Bewegung in den Alltag von jungen Menschen zu bringen. Allerdings bitte nicht verwechseln mit Gaming. Die Potenziale der Digitalisierung müssen sinnvoll genutzt werden. Die TrainerInnen könnten dann besser agieren, die Angebote und das Training sowie die Kommunikation verbessert werden. Eine Unterstützung von Bund und Ländern zur Erforschung, Nutzung und Erprobung neuer Medien, Plattformen und Instrumente würden wir sehr begrüßen. Pädagogische Kompetenzen von TrainerInnen im Kinder- und Jugendsport ausbauen. Pädagogisch qualifizierte TrainerInnen sind im Kinder- und Jugendsport für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen und für die Vermittlung sozialer Werte enorm wichtig. Der Bericht bestätigt uns, dass Jugendlichen im Wettkampfsport neben den spezifisch leistungsbezogenen Zielen sehr wichtig ist, wenn nicht sogar wichtiger, sich persönlich zu entwickeln, sportliches Fairplay kennenzulernen, am Training mitzugestalten, Spaß und Freude zu haben. Das ist für unsere Arbeit eine wichtige Bestätigung. Um die Qualifikation von Kindern und JugendtrainerInnen ist deshalb so bedeutend und auch herausforderungsvoll, weil sie so vielfältig sein muss. Noch immer sind viel zu wenig lizenzierte TrainerInnen im Kinder- und Jugendsport unterwegs. Zum Kinder- und Jugendschutz im Sport. Die Ausweitung auf alle Gewaltformen unterstützen. Untersuchungen zeigen, dass das Vorherrschen von emotionaler Gewalt gegen junge SportlerInnen in verschiedenen Studien deutlich höher ist als die der sexualisierten Gewalt. Die deutsche Sportjugend ist seit Jahren in der Arbeit der Prävention sexualisierter Gewalt aktiv. Sie befürwortet es, in dem Diskurs von dem Schutz von sexualisierter Gewalt hin zu einem umfassenden Kinder- und Jugendschutz im Sport zu kommen. Hier bitten wir Bund und Länder, diese Entwicklung zu unterstützen. Ich komme zum Schluss. Um Einsamkeit und Bewegungsmangel von Kindern und Jugendlichen zu begegnen, bedarf es nun eines Neustarts des Kinder- und Jugendsports und einer anschließenden ganzheitlichen und nachhaltigen Stärkung. Wir müssen Sport und Bewegung als Querschnittsaufgabe über alle gesellschaftlichen und politischen Bereiche hinweg begreifen. Mit der realen und wertebasierten Gemeinschaft im Sportverein kann zudem ein Kontrapunkt zu erstarkenden demokratiefeindlichen Kräften gesetzt werden. Für Sport, Gesundheit, Bewegungsfreundlichkeit, Gemeinschaft und Teilhabe, junges Engagement und eine starke Demokratie gestalten wir zusammen ein bewegungsfreundlicheres Land. Vielen Dank.
Ein herzliches Dankeschön auch an Benny Volkmann. Und jetzt hat Frau Holze das Wort. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Gäste. Bewegung und Sport sind elementarer Bestandteil eines gesunden, ganzheitlichen Aufwachsens. Unter anderem spielen sie eine wichtige Rolle bei der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern. Sie stärken die exekutive Funktion und verbessern die kognitiven und schulischen Leistungen. Darüber hinaus spielen Sport und Bewegung eine wichtige Rolle in der Prävention von Adipositas, Übergewicht und ADHS. Nicht zuletzt zeigt sich auch, dass bewegte Kinder auch im Erwachsenenalter einen bewegteren Lebensstil pflegen, verbunden mit den bekannten positiven psychosozialen und gesundheitlichen Folgen. Sich dieser Bedeutung von Sport und Bewegung bewusst sein, stellt sich die Frage, was brauchen unsere Kinder für ein bewegtes Aufwachsen? Ein bewegtes Kinderleben besteht aus zwei Säulen, einem bewegten Alltag und einem qualifizierten motorischen Grundlagenausbildung. Und ich spreche hier ganz bewusst nicht von einem sportartspezifischen Angebot mit dem Fokus auf Leistungssport, sondern um eine Grundlagenausbildung im Sinne unseres Kinderturnens, unseren Bewegungs-ABCs. So wie jedes Kind lesen lernen muss, egal was es mit dieser Fähigkeit später macht, braucht jedes Kind eine motorische Grundlagenausbildung. Und damit diese Grundlagenausbildung bei jedem Kind zur Verfügung steht, müssen wir dahin gehen, wo unsere Kinder und Jugendlichen sind. Zum einen in die Kitas und Schulen. Damit sie sich dort in einem bewegten Alltag bewegen können, brauchen Kinder Platz. Experten empfehlen 6 Quadratmeter Indoor-Raumangebot für ein Kita-Kind. Die Realität in Deutschland sieht 2 bis 3 Quadratmeter pro Kind vor. Da muss es uns nicht wundern, dass mit dem Eintritt in den Kindergarten es zu einem deutlichen Absinken des Aktivitätsniveaus von Kindern kommt. Wir brauchen in der Betreuung qualifizierte Bewegungsangebote. Denn gerade die sind es, die den größten Einwirkung und Effekt haben auf die Verstärkung kognitiver und schulischer Leistungen. Für qualifizierte Angebote brauchen wir qualifizierte Fachkräfte. Wir müssen die Kooperationen zwischen Schule, Kita und Verein ausbauen. Denn dort sitzen sie, die qualifizierten Fachkräfte für die motorische Grundlagenausbildung. Wir brauchen Sport und Bewegung in der Ausbildung von Erziehern. Und wir brauchen eine deutliche Reduktion des Fremdunterrichtes im Schulsport. Übergangsweise sollten alle Sportunterrichtenden zumindest eine Lizenz im Kinderturnen vorweisen können. Sport und Bewegung dorthin zu bringen, wo Kinder sind, bedeutet, wohnortnahe Angebote zu schaffen. Kurze Beine, kurze Wege. Kinder brauchen direkt vor ihrer Tür einen Platz zum Spielen und Toben. Stichwort Schulhoföffnung am Wochenende im Sinne des Urban Using oder auch die Planung von Freiflächen bei der Stadtentwicklung. Kinder brauchen ebenso ein qualifiziertes Bewegungsangebot direkt vor ihrer Tür. Wir brauchen für das Kinderturnen keine Dreifelderhalle mit Wettkampfmaßen. Kinder brauchen einen Bewegungsort, den sie selbstständig, sicher mit Fuß und dem Laufrad erreichen können. Uns allen muss bewusst sein, diese bewegte Kindheit gibt es nicht zum Nulltarif. Freie Flächen, Schwimmbäder und Turnhallen in den Stadtteilen kosten gerade in unseren dicht besiedelten Städten Geld. Betreuungseinrichtungen und vor allem die ehrenamtlich geführten Vereine brauchen finanzielle Ressourcen, politische Unterstützung und einen Abbau von Bürokratie, um sich diesem Thema anzunehmen. Wir müssen jetzt in die Gegenwart unserer Kinder investieren und damit in die Zukunft unserer Gesellschaft. Sehr geehrte Damen und Herren, seit 12 Monaten leben wir im Ausnahmezustand. Und ein Jahr Pandemie ist ganz schön lange für alle. Für unsere Kinder ist ein Jahr nicht nur lang, sondern prozentual ein großer Teil ihrer bisherigen Lebenszeit. Neben einem Verzicht auf ihren Alltag ist es für sie eine bewegungsarme Zeit. Und es ist vor allem das qualifizierte Bewegungsangebot, das ihnen seit langem fehlt. Dieses qualifizierte Bewegungsangebot ist notwendig. Denn ebenso wie für das Erlernen von Fremdsprachen gibt es auch für das Erwerben motorischer Fähigkeiten ein goldenes Lernalter. Wir brauchen jetzt einen Nachhilfepakt Sport und Bewegung, um diese sensiblen Phasen wieder aufzuholen. Wir müssen gemeinsam umgehend qualifizierte Bewegungsangebote, natürlich unter Berücksichtigung von Hygienemaßnahmen, flankiert von einem breiten, kostenlosen und unbürokratischen Testangebot auf den Weg bringen. Wir müssen unsere Außensportanlagen öffnen und das Kinderturnen ins Freie schicken. Wir müssen die Vereine zurück in die Kita lassen und mit den dort bestehenden Kita-Gruppen turnen zu dürfen. Wir müssen die Sportlehrer dabei unterstützen, Outdoor-Sportunterricht durchzuführen. Und wir müssen unsere Hallen öffnen, damit Familien Bewegungszeit wetterunabhängig zur Verfügung steht. Kinder haben ein Recht auf eine bewegte Kindheit. Diese Kindheit lässt sich nicht verschieben oder später nachholen. Sie findet jetzt statt.
Ja, ganz herzlichen Dank auch an Sie, Frau Holze. Wir kommen zu den letzten beiden Eingangsstatements. Das Wort geht an Herrn Silbersack für den Deutschen Olympischen Sportbund. Bitte sehr.
Ja, sehr vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Es ist eine Zeit, die wir wahrscheinlich alle noch nicht so erlebt haben. Und genauso ist das auch für den Sport. Wir leben in einer dramatischen Situation. Und das, was der Kinder- und Jugendbericht uns gezeigt hat, hat sich im Grunde pulverisiert. Wir sind in einer Situation, wo wir tatsächlich reagieren müssen, agieren müssen. Und das bedeutet für uns als DOSB ganz deutlich, wir können die Kinder und Jugendlichen nicht alleine lassen. Wir müssen jetzt reagieren. Seit einem Jahr befinden sich die Kinder in den Schulen, in den Vereinen nicht in der Lage, so Sport zu treiben, wie sie es brauchen. Es wurden die motorischen Defizite aufgezeigt. Es wurde gezeigt, was für psychische Problemstellungen sich ergeben. Und deshalb sagen wir als DOSB ganz klar, wir brauchen vor dem Hintergrund des jetzt anstehenden Infektionsschutzgesetzes, wir brauchen eine Privilegierung der bis 14-Jährigen, damit diese Sport treiben können. Wenn wir dies nicht tun, würde es eine Situation geben, die wird uns noch in Jahrzehnten beschäftigen. Denn wir produzieren eine verlorene Generation, meine Damen und Herren. Und diese Bewegung, die wir brauchen für diese Kinder, das ist die Investition in die Zukunft. Und das ist nicht nur dahergesagt, sondern das ist bei jedem in jedem Ort merkbar, das ist spürbar. Und deshalb bitte ich einfach den Sportausschuss, hier das auch als Hilfeschrei zu verstehen. In Zahlen ausgedrückt, ein Drittel der Mitglieder im DOSB von 27 Millionen sind Kinder und Jugendliche. Von dem ein Drittel kommt ein großer Teil aus Bildungsfernfamilien auch. Von denen sind 25% haben sich vom Sport abgekehrt. Das heißt, in Zahlen ausgedrückt, am Ende des Tages reden wir von 1 bis 1,5 Millionen Kindern, die von Fettleibigkeit, Essstörungen und ähnlichen psychischen Themen betroffen sind. Wir sind in einer Situation, wo die Gesellschaft aufgefordert ist, zu reagieren. Und gerade vor dem Hintergrund der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Aerosolforschung muss man einfach sagen, mein Gott, wir müssen doch in der Lage sein, diese Gesellschaft so auszustatten, dass die Kinder und Jugendlichen Sport treiben können. Und das ist einfach eine Sache, da brauchen wir als DOSB die Hilfe der Politik. Es ist wirklich ein Hilfeschrei im wahrsten Sinne des Wortes. Uns erreichen die Meldungen aus den Organisationen, aus den Landessportbünden, aus den Verbänden überall her. Und wenn man sich mal das überlegt, wenn ein Kind, was adipös wird, ja, das ist nicht nur irgendwas Theoretisches, es ist praktisch. Das heißt, der sitzt von früh bis Abend vor seinem Computer, frisst irgendwas in sich rein. Ich muss das einfach mal so drastisch ausdrücken. Hat im Grunde genommen psychisch überhaupt keine Anforderungen mehr. Gewöhnt sich daran an diese Themen. Das bedeutet für ihn, dass er sich verabschiedet von Bewegung. Und wer sich von Bewegung verabschiedet, das haben wir bei den Vorrednern gehört, der verabschiedet sich auch von einer Zukunft, die genau dahin zielt, nämlich von einem bewegten Leben, einem gesunden Leben, einer gesunden Ernährung. Und all das wird uns finanziell, und da sind wir wieder beim Geld, so dermaßen auf die Füße fallen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, wenn genau diese Generation nämlich sagt, wir haben Herz-Kreislauf-Schwierigkeiten, wir haben Herzinfarktrisiko, wir haben Diabetes. All diese Themen können auch in jungen Jahren entstehen. Und wenn wir deshalb diese Sache jetzt nicht aktiv angehen, werden wir einfach die Rechnung bezahlen, und zwar gesamtgesellschaftlich. Und zwar die Generation, die das am Ende des Tages auszubaden hat, nämlich die Kinder und Jugendlichen von heute, werden die sein, die das später bezahlen werden. Insofern entschuldigen Sie bitte, dass ich das so emotional zum Ausdruck bringe, aber mir ist es einfach mal ein Bedürfnis, Ihnen zu sagen, wie dramatisch auch in mir selbst das vor sich geht, was das bedeutet. Und ich habe gerade das gehört vom Kollegen aus dem Behindertensportverband. Stellen Sie sich das mal noch dynamisiert im Bereich der Inklusion vor, bei den Kindern und Jugendlichen, die geistig oder körperlich behindert sind, denen noch weniger Angebote zur Verfügung stehen als denjenigen, sagen wir mal, die im normalen Verein sind bzw. nicht von Behinderung betroffen sind. Ich habe selber einen Sohn, der hat das Down-Syndrom, und der darf nirgendwo mehr hin, da gibt es keinen Sport mehr, da ist mal Ende Allende. Und das einfach, da muss ich ganz einfach sagen, da ist einfach das Ende der Fahnenstange erreicht. Und deshalb, meine Damen und Herren, setzen Sie sich für die Kinder und Jugendlichen ein und schauen Sie, dass wir das in den Griff bekommen. Ein Punkt ist, wie kommen wir raus aus der Pandemie? Wir brauchen, und Frau Holzer hat es gerade schon gesagt, wir brauchen nach der Pandemie, brauchen wir einen Restart, der sich gewaschen hat. Da muss im Grunde genommen ganz Sportdeutschland aufstehen. Sportdeutschland bedeutet nicht nur der organisierte Sport, sondern gemeinsam mit der Politik, um zu sagen, wir wissen, wo es jetzt klemmt. Wir wollen ran. Und da muss eben gemeinsam mit dem organisierten Sport der Politik muss ein Weg gefunden werden, dass wir sagen können, wir holen die Leute in den Sport zurück. Denn wie ist es denn mit Jugendlichen, die sich einmal vom Sport verabschiedet haben? Die sagen nicht am nächsten Tag, wir kommen zurück. Und dafür braucht es Programme, dafür braucht es Unterstützung, dafür braucht es Sie. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Selbersack. Sie werden im Laufe der Sitzung sicherlich noch sehen, dass Sie uns sehr emotional vieles vorgetragen haben, was die Mitglieder des Ausschusses teilen. Insofern danke ich Ihnen auch für Ihr wirklich emotionales Statement. Aber Emotionen gehören bekanntlich zum Sport ja auch dazu. Das Wort geht an Herrn Staatssekretär Stich. Er ist digital bei uns. Herzlich willkommen und Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich möchte in Vertretung des Vorsitzenden der Sportministerkonferenz, Herrn Staatsminister Lewenz, mich dafür bedanken, dass wir heute die Möglichkeit haben, zum Thema Kinder- und Jugendsport auch mal aus Sicht der Länder Stellung zu nehmen und auch hier Auskunft geben zu können. Die Förderung des Kinder- und Jugendsports ist ja ganz klar eine Kernaufgabe der Länder. Daher befasst sich auch die Sportministerkonferenz regelmäßig mit Fragestellungen zur Entwicklung des Kinder- und Jugendsports im Rahmen eben ihrer gemeinsamen Meinungs- und Willensbildung. Und so wird auch ganz natürlich der vierte Kinder- und Jugendsportbericht Einfluss auf die Sportministerkonferenz haben und hat das auch schon. Der zuständige Ausschuss Breitensport der Sportreferentenkonferenz hat sich bereits unter Beteiligung von Herrn Professor Dr. Nils Neuber und der Deutschen Sportjugend mit den Fragen befasst, die in den Bericht aufgeworfen wurden. Aufgegriffen wurden hierbei auch die aktuellen Entwicklungen, insbesondere durch die Corona-Pandemie und natürlich ihre Auswirkungen auf den Kinder- und Jugendsport. Und es ist natürlich auch davon auszugehen, dass die Sportministerkonferenz, die ja am 4. und 5. November in Koblenz tagen wird, sich auch dann auf der Grundlage der Erkenntnisse des Berichts ganz erneut mit der Situation des Kinder- und Jugendsports befassen wird. Der vorliegende Bericht trifft Aussagen zur Thematik Sport und Corona, sehr eindeutige Aussagen. Und so ist auch die Sportministerkonferenz der Auffassung, dass die überragende Bedeutung von Bewegung und Sport im Bereich des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der Sportgesundheitsförderung, Prävention und natürlich auch der Rehabilitation genutzt werden sollten. Darum sollte auch große Sorge dafür getragen werden, dass Bewegung und Sport bei der dynamischen Entwicklung des Pandemiegeschehens eine adäquate Berücksichtigung finden. Die Corona-Pandemie ist zweifelsohne eine große Herausforderung, insbesondere natürlich für Kinder und insbesondere natürlich für Jugendliche. Allgemein sind sie in der Zeit, wir haben das heute schon zu Öfteren gehört, weniger aktiv. Es herrscht ganz klar Bewegungsmangel und seit einem Jahr fehlen natürlich auch klar die sozialen Kontakte, die eben durch Sport und die durch Bewegung ganz selbstverständlich entstehen. Das Ganze wirkt sich aus auf die Physis, aber insbesondere auch auf die Psyche der Kinder und Jugendlichen. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Die Sportministerkonferenz hat in ihren Beschlüssen vom 8. und vom 22. Februar diesen Jahres auf diese besondere Bedeutung des Kinder- und Jugendsports ganz ausdrücklich hingewiesen. So merken wir an, Frau Vorsitzende, ich darf zitieren, insbesondere Bewegungsförderung und Bewegungsentwicklung im Kindes- und Jugendalter leiden unter den starken Einschränkungen des Vereins- und Schulsports. Der vierte Kinder- und Jugendsportbericht der Krupp-Stiftung zeigt auf, dass mehr als 80% der Heranwachsenden nicht mehr die von der Weltgesundheitsorganisation WHO geforderte tägliche Bewegungszeit von 60 Minuten erreichen. Die starken Ein- und Beschränkungen im Verlauf des Jahres haben gezeigt, wie sehr Kinder und Jugendliche physisch und psychisch unter Bewegungsmangel leiden. Dies hat nicht nur Einfluss auf die Gesundheit und die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, sondern auch auf deren Lernverhalten und der soziale Mitarbeiter, soweit eben der Beschlusstext. Ja, die Sportministerkonferenz erachtet natürlich die organisierte Durchführung von Sport für Kinder und Jugendliche in der Schule, aber auch in Kindertagesstätten als äußerst wichtig. Dabei bedarf es jedoch unseres besonderen Augenmerks und unserer besonderen Unterstützung. Sport und Bewegung müssen für diese Altersgruppen auch in der Freizeit durch die Sportorganisationen stattfinden. Ohne das geht es nicht. Es geht um mehr als nur Koordination, Konzentration und Spaß und Kondition. Es geht schlichtweg einfach um die bewegte und die gesunde Zukunft unserer Kinder. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank auch an Sie, Herr Stich. So, wir kommen jetzt zur ersten Fragerunde. Vorab möchte ich alle Abgeordneten daran erinnern, dass Sie nach Ihrer Wortmeldung an eines der Saalmikrofone gehen müssen. Wir haben ja keine Mikros auf den Tischen. Jetzt kommen wir zu der angesprochenen Antwort- und Fragerunde. Ich darf die Fragesteller noch mal eindrücklich darum bitten, jeweils den oder die Sachverständigen konkret zu benennen, an den die jeweilige Frage auch gerichtet wird. Die Sachverständigen wiederum darf ich darum bitten, dass sie ein wenig auf die Zeit schauen, denn nicht nur die Fragen der Abgeordneten werden auf das Fraktionskontingent angerechnet, sondern eben auch die Antworten der Sachverständigen. Und ich bitte Sie jetzt schon um Nachsicht und Verständnis, wenn ich dem ein oder anderen Sachverständigen zwischendurch mal den Hinweis geben muss, dass er seinen Vortrag ein wenig abkürzen möge, damit für weitere Sachverständige auch noch Zeit zur Antwort bleibt. Wir beginnen traditionell mit der größten Fraktion. CDU/CSU haben jetzt insgesamt 13 Minuten für Fragen und Antworten zur Verfügung. Und ich schaue mal zu den Kolleginnen und Kollegen der Union rüber. Wer meldet sich? Herr Kollege Ginger, bitte sehr.
Ja, Frau Vorsitzende, schönen Dank erstmal allen Sachverständigen für Ihre Informationen, die Sie uns gegeben haben. Und Die Vorsitzende hat es schon richtigerweise erwähnt. Andreas Silbersack hat heute hier einen sehr emotionalen Vortrag geliefert, der im Grunde genommen genau das angesprochen hat, was wir eigentlich alle so empfinden. Aber nicht nur er, sondern die anderen Sachverständigen haben das in ganz ähnlicher Weise gemacht. Und wenn ich das mal so analysieren darf, dann stelle ich fest, dass viele oder eigentlich alle der Auffassung sind, dass Sport körperlich und geistig den ganzheitlichen Menschen fördert. Und deswegen habe ich auch gleich die erste Frage, die ich an den Herrn Stich richten möchte. Und zwar, Herr Stich, glauben Sie, dass die Zeit jetzt eigentlich gekommen ist, nach dem, was ich so von Ihnen auch gehört habe, dass die Sportministerkonferenz Bewegungsförderung wünscht und dass man dass die Bewegungsförderung auch etwas leidet, bis gerade in der Corona-Zeit? Und ist es nicht sinnvoll, jetzt zum Anlass zu nehmen, die tägliche Sportstunde einzuführen? Also ich bin ohnehin ein Freund dessen, dass man Sport, also Körper, Seele und Geist in Einklang bringt. Und eine Möglichkeit wäre, das zum Beispiel in der Schule zu fördern. Wir haben ja auch von Kerstin Holze gehört, dass wir dorthin müssten, wo die Kinder sind. Das ist in der Schule, aber noch viel früher auch in der Kita. Da finde ich, wäre es auch möglich. Das würde aber auch bedeuten, dass wir einen Unterricht gewissermaßen für die Schüler auch dann gewährleisten müssen. Und das bedeutet eine Ausbildung von mehr Sportstudenten und zukünftigen Sportlehrern. Jetzt meine Frage dann auch noch an die Kerstin Holze. Sie hat gesagt, das Sportstudium mit Lizenz für Kinder- und Jugendturnen wäre notwendig. Das würde ja bedeuten, dass man das dann auch in das Curriculum für Sportlehrer reinnehmen müsste. Ist das tatsächlich so? Dann wollte ich Professor Christoph Breuer fragen, wie wurde denn der vierte Kinder-Jugendsportbericht von der Fachwelt und den hier im Kern verantwortlichen Bundesländern aufgegriffen? Und welche Regelungen und begründete Ausnahmen sehen Sie denn in den Zeiten von Corona-Pandemie im Bereich Sport und Bewegung als unbedingt notwendig an? Das wären jetzt zunächst mal meine Fragen und andere kommen dann gegebenenfalls noch hinterher. Danke.
Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege Ginger. Dann gebe ich das Wort doch auch sofort an Herrn Staatssekretär Stich zur Antwort. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es ist ja so, dass die Sportministerkonferenz schon sehr früh eigentlich noch mal in einem grundlegenden Beschluss auf die Situation Sport und Corona hingewiesen hat, auch gesagt hat, wir müssen im Endeffekt hier, gerade um der Bedeutung des Sports in dem Zusammenhang gerecht zu werden, dann auch mal zu einer Festlegung von einheitlichen Begriffen dann auch für die Sportausübung kommen und dann eben auch ein Raster gemeinsam aufgemacht hat, sich gemeinsam auf ein Raster verständigt hat, wie wir eben gerade unter den Corona-Situationen auch zukünftig in Öffnungsszenarien gehen können. Ich würde mir auch wünschen, wenn das jetzt im Rahmen der aktuellen Gesetzgebungsverfahren natürlich auch Berücksichtigung finden könnte, weil da eben dann auch sehr einheitlich von den Ländern festgelegt worden ist, wie man dann eben in den Bereichen mit ohne Kontakt, mit gedeckten, mit ungedeckten Sportanlagen, aber auch mit dem Berufssport umgeht. Also von daher, glaube ich, hat die Sportministerkonferenz hier in dem grundlegenden Beschluss auf gut vier Seiten dargelegt, wie wir uns eben dann auch einen Umgang von Sport in Zeiten von Corona vorstellen. Natürlich ist es so, dass wir gerade vor dem Hintergrund, dass gerade Kinder und Jugendliche jetzt unter diesen Bewegungen sehr stark leiden, Bewegungseinschränkungen, wir eine Notwendigkeit haben, hier auch in Zukunft dann sehr stark schauen zu müssen, wie wir denn trotz aller Inzidenzwerte eine Möglichkeit haben, Kindern die Bewegung zu ermöglichen. Deswegen haben wir auch erste Beschlüsse vorgesehen, dass man durchaus bei Kindergruppen auch in größerem Umfang eine entsprechende Bewegung dann auch zulässt, was wir natürlich auch sehr stark unterstützt haben. Wenn es jetzt um das Thema geht der täglichen Sportstunde, dann ist das natürlich grundsätzlich eine Frage der Kultusministerkonferenz. Aus Sicht des Sports ist sowas natürlich grundsätzlich dann zu befürworten. Ich darf ja auch nochmal ein Programm aus meinem Bundesland Rheinland-Pfalz hinweisen. Wir sind ja auch seit letztem Jahr in der großen landesweiten Bewegungskampagne, die Rheinland-Pfalz Land in Bewegung, mit der wir ein Stückchen weit angelehnt aus den Entrümmlichkampagnen der 80er Jahre eben alle in Bewegung bringen wollen. Das ist ein Punkt, der hat gerade in Zeiten von Corona nochmal eine ganz besondere Bedeutung gewonnen. Natürlich ist es auch so, das müssen wir umgekehrt sehen, dass gerade diese Kampagnen auch unter den Einschränkungen von Corona leiden und viele Angebote, die eben dahin gehen, einfach auf öffentlichen Plätzen, wie es eben schon mal genannt worden ist, in der Stadt, auf dem Land, einfache niederschwellige Bewegungsangebote anzubieten, natürlich im Moment auch dadurch eingeschränkt werden, dass eben Corona das nicht ohne weiteres zulässt. Aber ganz klar ist es so, dass natürlich seitens der Sportministerkonferenz der Wert von allgemeiner Bewegung in einer ganz niederschwelligen Form sogar natürlich hervorgehoben wird und dass sowas für grundsätzlich gut geheißen wird, inwieweit dann natürlich dann eine regelmäßige Schulstunde im Rahmen der allgemeinen Bildungsprogramme dann eingeführt werden kann. Da will ich den Kollegen der Kultusministerkonferenz an der Stelle auch nicht vorgreifen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Und Frau Holze, Sie waren auch angesprochen. Sie haben das Wort, bitte.
Es geht sicher zum einen darum, Sport und Bewegung noch stärker in die Ausbildung von Erzieher und Erzieherinnen einzubringen. In der Schule geht es in einem ersten Schritt oder in dem weitreicheren Ziel sollte es sein, dass Sportunterricht nicht mehr fachfremd unterrichtet wird, sondern von ausgebildeten Pädagogen mit dem Schwerpunkt Sport. Wir wissen aber alle, die Ausbildung von neuen Erziehern, die Ausbildung von neuen Sportlehrern braucht eine gewisse Zeit. Und es kann nicht sein, dass die Kinder und Jugendlichen, die jetzt in den Schulen sind, in ihrer Kindheit keinen Anspruch auf eine motorische Grundlagenausbildung verwirklichen können. Und deswegen ist es ein Vorschlag zu sagen, die jetzt fachfremd Unterrichtenden oder die Erzieher, die jetzt noch nicht diese verstärkten Stellung von Sport und Bewegung in ihrer Ausbildung genossen haben, die können in Kooperation mit den zuständigen Fachverbänden eine Kinderturnlizenz erwerben, damit eine Grundlagenausbildung in der Vermittlung von motorischen Grundlagenfähigkeiten erhalten und somit die Qualität dieses Bewegungsangebotes in unseren Schulen und Kindergärten zeitnah stützen und verstärken, bevor wir dann in den Genuss der unter anderen Bedingungen ausgebildeten Fachpersonals kommen.
Dankeschön, Frau Holze. Herr Professor Breuer, bitte.
Zum einen, was die Resonanz der Fachwelt anbelangt. Die wissenschaftliche Fachwelt war ja zum großen Teil ohnehin integriert in den Bericht, weil über 20 Standorte der Sportwissenschaft sich beteiligt haben an der Berichterstellung. Was die politische Fachwelt anbelangt auf Bundeslandsebene, so bekommen wir natürlich nicht überall mit, wo sich jemand mit dem Bericht beschäftigt. Also die Initiative der SMK mit Kollegen Neuber und der Deutschen Sportjugend war mir beispielsweise nicht bekannt. Und eigentlich wissen wir aus anderen Projekten, je erfolgreicher das Projekt ist, desto weniger kriegen wir mit, wie das eigentlich in die Fläche diffundiert. Mir persönlich ist bekannt, dass sich Nordrhein-Westfalen expliziter damit befasst hat und wir haben auch Resonanz aus Baden-Württemberg, aber bei weitem nicht aus allen 16 Ländern. Bei Corona, Sport und Bewegung, vielleicht können Sie mir noch mal kurz auf die Sprünge helfen, was Sie da genau wissen wollen. Also wie weit die Wissenschaft Öffnung empfiehlt oder?
Herr Kollege Ginger.
Ja. Ich wollte wissen, also welche Regelungen und begründete Ausnahmen sehen Sie in Zeiten der Corona-Pandemie im Bereich Sport und Bewegung als unbedingt notwendig an?
Dankeschön.
Also ich bin ja Sozialwissenschaftler und kein Infektiologe. Von daher weise ich nochmal darauf hin, dass die Zielgruppe Kinder und Jugendliche extrem wichtig ist und in der Priorisierung auf jeden Fall ganz oben stehen sollte. Wir haben viele Argumente schon gehört. Ich möchte eins hinzufügen. Für Kinder und Jugendliche ist das Sportangebot, das organisierte Sportangebot viel wichtiger als für andere Altersgruppen, dass sich Kinder und Jugendliche tatsächlich bewegen. und laufen gehen oder wandern gehen oder was auch immer möglich ist unter Corona-Auflagen, ist eben für Kinder und Jugendliche häufig weitaus weniger attraktiv. Das heißt, selbst wenn wir Erwachsene weniger Einschränkungen spüren in unseren Bewegungsmöglichkeiten, weil wir laufen und Radfahren gehen können, sieht das für die Kinder und Jugendlichen anders aus. Also da reicht nicht einfach nur zu sagen, sie können sich alleine oder zu zweit an der frischen Luft irgendwie bewegen.
Vielen Dank, Herr Professor Breuer. Wir haben noch 2,5 Minuten. Gibt es im Moment weitere Fragen von der Unionsfraktion? Herr Kollege Ginger, bitte.
Ich hätte da noch eine Frage an Professor Neuber. Und zwar, Sie hatten ja da auch aufgeführt, wie viele 70% Lieblingsfach in der Schule, 80% in Sportvereinen und so weiter. Und Sie haben aber auch erwähnt, dass digitale Bewegungsangebote gemacht werden. Und ich wollte Sie fragen, ist das eine Alternative zum Sport, digitale Bewegungsangebote, oder ist es eventuell vielleicht auch die Zukunft des Sports, oder ist das in Zukunft ein Teilbereich des Sports?
Dankeschön. Herr Professor Neuber, bitte.
Ja, dann bemühe ich mal die Glaskugel. Ich würde sagen, sowohl als auch. Also ich denke, wir können froh sein, dass so viele digitale Bewegungsangebote jetzt im letzten Jahr stattgefunden haben, dass überhaupt Bewegung stattfand. Da ist auch viel Spannendes und Gutes dabei gewesen. Da ist aber auch viel Einfaches und qualitativ nicht sonderlich Anspruchsvolles dabei gewesen, was lediglich auf Vormachen, Nachmachen setzt und die Initiative, die Kreativität der jungen Menschen überhaupt nicht fordert. Also insofern ist da auf jeden Fall Luft nach oben. Das ist sozusagen die Seite, die wir Erwachsenen betreuen oder begleiten können. Die andere Seite hat ja längst angefangen. Also das, was junge Menschen in ihren digitalen Szenen machen, seit vielen Jahren, mittlerweile muss man sagen Jahrzehnten, das ist jetzt vielleicht etwas deutlicher geworden durch die Corona-Pandemie, aber es ist längst da gewesen. Also das, was Kollege Bindel als Sport on Demand bezeichnet, er hat sogar gesagt, das, was ihr in den Vereinen macht und in der Schule, das ist Retrosport. Das ist gar nicht mal der Sport, den viele junge Menschen heute haben. Das heißt, wir sind schon aufgefordert, genauer hinzuschauen. Auch wir Wissenschaftler sind gefordert, genauer hinzuschauen und diesen Prozess zu begleiten. Denn der Schuss kann ja auch nach hinten losgehen. Im Bericht ist dieses wirklich gute Kapitel, wie ich finde, zu Körperdevianzen und Umgang mit Körperidealen. Das ist, glaube ich, ein gefährliches Thema, wenn wir junge Menschen da alleine lassen. Auf der anderen Seite sollten wir ihnen auch nicht zu viel reinreden, denn es ist ja ihre Jugend und nicht unsere.
Ja, ganz herzlichen Dank. Damit sind wir auch am Ende der Fragerunde der CDU-CSU-Fraktion. Wir kommen zum Abgeordneten König von der AfD-Fraktion. Ich weise darauf hin, dass hier insgesamt lediglich 5 Minuten für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Herr Kollege König, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, sehr geehrte Sachverständige, dass Sie heute hier sind. Werte Kollegen, ich habe eine Frage, ich sage mal so ganz am Anfang, an die beiden Sportjugenden, also an Herrn Pickert und an Herrn Volkmann. Es geht ganz einfach darum, also in dem Bericht steht, dass 85% der Kinder aus der Oberschicht waren 2018 Mitglied in einem Sportverein, aber nur 28% der Kinder aus der Unterschicht. Das halten wir für fatal, weil aus unserer Sicht ist soziale Mobilität etwas, was die Gesellschaft absolut zusammenhält und was man ermöglichen sollte, müsste, ermöglicht werden muss. Weil eben sozialer Aufstieg, ich sag mal, sowas wie auch der Kitt einer Gesellschaft ist, und der Sport ist einer der idealen Sachen, um sowas hinzubekommen. Die ganzen Fußballmillionäre machen es ja im Grunde vor. Die Frage ist jetzt, wie können Bund, Länder und Sportverbände aus Ihrer Sicht, das sind Jugendliche, was können die mehr machen, dass mehr Kinder aus der Unterschicht den Weg in einen Sportverein finden?
Kleinen Moment bitte, wir hatten ein technisches Problem, die Uhr läuft jetzt rückwärts, aber Sie bekommen natürlich Ihre 5 Minuten. Ich habe schon gesehen, dass das zu Irritationen geführt hat, ich erkläre das nur, irgendwas mit der Technik hat gerade nicht geklappt, aber es sind noch 4 Minuten und 4 Sekunden zur Verfügung und Sie haben angesprochen, Herrn Pickert und Herrn Volkmann.
Genau.
Ich schlage vor, die beiden Herren teilen sich die Antwortzeit, es stehen noch 4 Minuten zur Verfügung. Herr Pickert, bitte.
Ich würde es aus der Perspektive des Behindertensports erstmal beantworten, weil, also ich meine, grundsätzlich ist es, glaube ich, eine Frage. Es gibt gewisse Ansätze, da ist es egal, ob es Kinder und Jugendliche mit oder ohne Behinderung sind, da ist es der gleiche Ansatz. Für den Behindertensport kommt halt nochmal erschwerend an solchen Stellen hinzu, dass sie aufgrund ihrer Behinderung ein bisschen Bedarf an Unterstützungsmitteln haben, sei es ein Sportrollstuhl, eine Prothese oder ähnliche Geschichten. Das verschärft an der Stelle nochmal die Situation. Da gibt es anhand des Bundesteilhabegesetzes als Beispiel oder SGB-Regeln oder auch von Regelungen der Krankenkassen Unterstützungsbedarf. Da ist es eher die Frage, dass tatsächlich Anträge, obwohl sie eigentlich bewilligt werden sollten, im ersten Antragsverfahren abgelehnt werden und dann die meisten Eltern da im Nachklang nicht Widerspruch einlegen und es meistens darüber dran scheitert. Da ist es eher eine Frage von uns allen und eben auch Aufgabe von uns als Behindertensportverband für das Thema noch zu sensibilisieren. Und das Zweite ist an der Stelle natürlich die konkrete Nachfrage, gerade wenn wir von sozial schwachen Schichten reden, ist eben beim Antragsverfahren Unterstützungsleistungen zu machen, was zum Teil unsere Landesverbände über ihre Geschäftsstellen machen. Wenn Sie mal einen Antrag für einen Sportrollstuhl von Krankenkassen gesehen haben, das ist schon eine relativ komplexe Geschichte. Da versuchen wir dann entsprechend zu unterstützen, aber das ist natürlich etwas, was wir über Personal in der Fläche dann maximal gestalten und weiter ausstellen können.
Okay. Vielen Dank, Herr Pickert. Herr Volkmann, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich kann da nur dran anschließen, würde die Antwort so ein bisschen aufteilen. Also wir haben gehört, und das ist das Schöne am Sport, er hat den niedrigschwelligsten Zugang zu sozialer Teilhabe in unserem Land. Aber das bedarf natürlich auch anhand der Zahlen, die der Bericht herausgefunden hat, einer gemeinsamen, einer ganzheitlichen Anstrengung, diese Niedrigschwelligkeit dann auch zu nutzen. Und ich teile das mal auf in drei Punkte. Und zwar einmal, das hat Frau Holzer auch sehr schön angemerkt, braucht es Räume. Also das betrifft dann eher den urbanen Raum als den ländlichen Raum. Es muss Raum da sein, Sport zu treiben. Sportstätten müssen geöffnet werden, müssen zur Verfügung stehen und das möglichst kostenfrei, kostenlos. Wir haben eben angesprochen, ich auch in dem Statement, das Bildungs- und Teilhabepaket, Erstattung von Gebühren ist hier natürlich ein probates Mittel. Und letztendlich ist es auch eine wichtige finanzielle Frage, also Räume, finanzielle Unterstützung und dann auch ganz, ganz wichtig Qualifizierung, um auch Multiplikatoren ausbilden zu können, um auch die alle sozialen Schichten erreichen zu können. Und das ist tatsächlich, der Lars Pickert hat es gerade gesagt, der gesamtgesellschaftliche, ganzheitliche Ansatz, den wir brauchen, und mit einer Überzeugung, das als Querschnittsaufgabe zu sehen, um hier den Prozentsatz der sozial niedrigeren Schichten auch zu erhöhen im organisierten Sport.
Dankeschön. Herr Kollege König.
Ja, ich hätte noch eine Frage an Herrn Stich. Also ich habe eine Frage an Herrn Stich. Und zwar wird in dem Bericht ja ein Sportlehrerbedarf von 10.000 neuen Stellen pro Jahr festgestellt. Die KMK geht 2017 immer nur von 4.000 aus. Das ist eigentlich schon auch seit 20 Jahren so, dass eigentlich immer so eine gewisse Diskrepanz herrscht. Halten Sie jetzt oder hält die KMK an der niedrigen Planungszahl fest oder nimmt man das diese 10.000, die jetzt in dem Bericht stehen, auf und revidiert das eventuell?
Herr König, da Sie kaum noch Antwortzeit haben, sollen wir die Antwort von Herrn Staatssekretär jetzt zulassen und Ihnen das auf die 3-Minuten-Runde anrechnen?
Ja, das machen wir so.
Ja? Okay. Dann haben Sie das Wort, Herr Staatssekretär.
Ja, das ist eine Frage, zu der kann ich jetzt von Seiten der KMK nichts, der SMK nichts sagen. Das ist eine Frage, die betrifft ganz klar die KMK und müsste von den Kollegen dort beantwortet werden. Also es ist kein Thema, das im Rahmen der SMK beantwortet wird.
Gut, dann waren wir jetzt noch in dem Zeitlimit, ohne weitere Auswirkungen auf die 3-Minuten-Runde. Wir kommen zum Kollegen Mahmut Özdemir für die SPD-Fraktion. Insgesamt 8 Minuten für Fragen und Antworten. Bitte schön.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, vielen Dank. Bei aller Liebe, ich fühle mich in der SPD sehr wohl.
Hab da keinen Zweifel dran.
Erstmal ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite an die Damen und Herren Sachverständige. Wir als SPD-Bundestagsfraktion haben uns in der Öffentlichkeit sehr klar dahingehend positioniert. Und deshalb bin ich den Vertretern vom DOSB und den Sportjugendlichen sehr dankbar dafür, dass wir uns dafür einsetzen, beim Infektionsschutzgesetz die Einschränkungen für den Sport so gering bis gegen Null tendieren zu halten. Wir wollen Kindern und Jugendlichen den kontaktlosen Sport ermöglichen und wir möchten als SPD auch Individual- und Breitensport dahingehend ermöglichen und vom Infektionsschutzgesetz und auch von den Ausgangssperren freihalten. Das möchte ich hier mal sehr deutlich positionieren, weil ich Sie an meiner Seite dahingehend weiß und möchte von Ihnen erfahren darüber hinaus. Die Frage geht an den Vertreter des DOSB und der Deutschen Sportjugend und auch von der Behindertensportjugend. Ich habe den Eindruck, dass die Vereine höchstgradig professionell und vernünftig Konzepte aufgelegt haben, um Sport in Zeiten der Pandemie zu ermöglichen, kontaktlosen Sport insbesondere und Sport im Freien, um das erstmal primär zu nehmen. Und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir nochmal darlegen könnten, dass wir im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes auch ohne Bedenken Sport im Freien wieder ermöglichen können, weil die Vereine höchstgradig professionell und gut Konzepte aufgelegt haben. Wenn Sie dazu bitte, Sie drei Herren sind es jetzt, Stellung nehmen würden. Und ich entschuldige mich vorsorglich bei den Damen.
Dankeschön. Das Wort geht an Herrn Volkmann. Bitte sehr.
Vielen Dank für die Frage, Herr Retzimir. Das machen wir sehr gerne, wobei ich da es genauso halten muss wie, ich glaube, Herr Niems-Meuber war es, Herr Breuer war es. Wir sind jetzt keine Infektiologen. Insofern können wir natürlich immer nur unter den Rahmenbedingungen arbeiten, die das Pandemiegeschehen hergibt. Aber diese sind sicherlich viel differenzierter zu betrachten, als das in den letzten Monaten getan worden ist. Wir haben als DSJ dazu einen Vier-Stufen-Plan erarbeitet, der adaptierbar ist. Wir haben den bewusst sehr einfach formuliert, damit man diesen anwenden kann, um Sport möglich zu machen. Und der aber viel wichtigere Punkt, den Sie ja zu Recht ansprechen, ich weiß es selber aus meinem Beruf als Geschäftsführer eines Vereins, es gibt hervorragende Hygienekonzepte. Kinder und Jugendliche wollen Sport machen. Die sind bereit, hier sehr, sehr viel für in Kauf zu nehmen, sind unheimlich dankbar, wenn sie überhaupt wieder etwas machen dürfen. Das haben wir alles durchgeführt in den Monaten nach dem ersten Lockdown, haben hervorragende Erfahrungen, haben zumindest in unserem Umfeld hier auch keine übermäßigen Infektionen erlebt, weil dieses Verantwortungsbewusstsein in den Sportvereinen da ist. Und Sie sprechen uns aus der Seele und die Emotionalität ist da genauso, wie sie bei Herrn Silber sagt, da ist. Das Ganze muss differenzierter betrachtet werden und häufig werden die ehrenamtlichen Menschen in den Vereinen einfach auch vor den Kopf gestoßen, weil sie wirklich alles versuchen und nicht das Gefühl haben, dass dies in dem Umsetzungswirrwarr, nenne ich es mal, dann auch gehört wird und die Möglichkeiten geschaffen werden.
Dankeschön. Herr Volkmann, Herr Pickert, bitte.
Ich kann mich da eigentlich Benny nur anschließen. Wir haben als Deutsche Sportjugend relativ schnell im Gesamtheit aller Landessportjugenden und aller Jugenden der Fachverbände diesen Vier-Stufen-Plan entwickelt, hinter dem wir alle stehen. Da arbeiten wir als Sportjugend eng zusammen, weil an der Stelle macht es keinen Unterschied, ob ein Jugendlicher oder ein Kind eine Behinderung hat oder nicht. An der Stelle vielleicht einfach nur zwei Sätze als so ein bisschen besondere Situation im Behindertensport ist es eben, dass sie aufgrund ihrer Behinderung nicht immer unbedingt Outdoor-Sport machen können. Also mit Prothesen Waldlauf ist manchmal ein bisschen schwierig. Also da müssten wir halt wirklich für den Behindertensport gucken, inwieweit wir besondere Outdoor-Flächen haben, die da möglich sind. Oder mit dem Rollstuhl ist halt Waldlauf auch ein bisschen schwierig. Also das sind so ein bisschen die Besonderheiten an dieser Stelle. Und auf der anderen Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, das, was Andreas Silbersack gesagt hat, ist, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderung, wir fallen in die 60er Jahre zurück. Sie werden eingeschlossen, weil Kinder und Jugendliche mit Behinderung pauschal als Risikogruppe betrachtet werden. Und das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Hinweis zu sagen, nicht jede Behinderung beinhaltet automatisch eine Risikogruppe. Ich glaube, viele von uns, die hier im Raum sind erhöhtere Risikogruppe als zum Beispiel ein Kind oder ein Jugendlicher, der erblindet ist. Der könnte genauso Sport machen wie einer, der nicht erblindet ist. Also diese pauschale Gleichsetzung Behinderung gleich Risikogruppe ist eine große Gefahr in der gesamten Situation derzeit.
Herzlichen Dank, Herr Pickert und Herr Silbersack, bitte.
Ja, Herr Özdemir, vielen, vielen Dank für die Frage, weil genau danach lächt im Grunde genommen der Sport mit seinen 90.000 Sportvereinen und 27 Millionen Mitgliedern. Und die Leitplanken, die Hygienekonzepte, die aufgestellt worden sind und vor allem, und darauf können wir eigentlich alle gemeinsam sehr stolz sein, die Solidarität in den Vereinen in dem letzten Jahr ist enorm. Und wir stehen bereit und wir lassen uns auch in die Pflicht nehmen. Und ich bin da sehr dankbar dafür, für diese Frage und auch für diesen Vorschlag, diese Handreichung zu sagen, wir wollen das, genau das brauchen wir auch. Denn eins muss uns klar sein, das zahlt auf unglaublich viele Dinge ein. Einerseits das Zeichen an die Kinder, es geht wieder los. Andererseits das Thema Gesundheit, Motorik. Also alle positiv besetzten Dinge können wir damit wirklich belegen und die Vereine sind bereit, sie sind in der Lage und die Organisation, ob das der DOSB ist, ob das die Spitzenverbände, die Landessportbünde, das Konstrukt steht, die Matrix steht, lasst uns loslegen.
Ganz herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Kollege Özdemir.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Stellungnahme. Ich sehe, der Sport ist gut vorbereitet und wir können bedenkenlos im Infektionsschutzgesetz eine solche Privilegierung vornehmen. Vielen Dank dafür. Nach der Pandemiesituation jetzt zurück noch mal ein bisschen auf die Studie, Herr Professor Breuer. Ich habe die Studie aufmerksam gelesen. Der Punkt, der mir persönlich ein bisschen zu kurz kommt, ist die Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Wir machen immer ein Angebot. Ich spitze das mal zu. Das Angebot ist top-down. Erwachsene gucken sich das an und sagen, was pädagogisch und körperlich irgendwie sinnvoll für Kinder ist. Wir haben aber an vielen Schulen und Bereichen die Situation, dass wir Kinder- und Jugendparlamente und Beiräte haben. Inwieweit ist eigentlich in Ihrer Studie auch abgebildet, dass wir die Betroffenen hier zu Entscheidern machen, was sie eigentlich für einen Sport haben wollen?
Herr Professor Breuer, bitte.
Ja, das Konzept ist eigentlich ein anderes. Das Konzept ist... Das Konzept der Studie und des Kinder- und Jugendsportberichts ist eigentlich ein anderes, dass wir eben versuchen, dort nach wissenschaftlicher Evidenz zu schauen. Das heißt, in den einzelnen Kapiteln werden Forschungsüberblicke gemacht.
Präzisiere ich meine Frage. Ja. Warum ist die Partizipation von Kindern und Jugendlichen eigentlich in diesem Bericht oder in diesem Konzept nicht gewünscht?
Das ist so nicht richtig, weil Sie da falsche Vorstellungen von dem Bericht haben und von einem wissenschaftlichen Forschungsüberblick. Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen könnte ein eigenes Forschungsthema sein. So wurde auf Basis
von... Beantwortet meine Frage immer noch nicht.
Aber da die Zeit dafür abgelaufen ist, wird es bedauerlicherweise aus Ihrer Sicht jedenfalls dabei bleiben müssen, Herr Kollege. Es sei denn, Sie stellen in der zweiten Runde die Frage nochmal an Herrn Professor Breuer. Wir kommen zur FDP-Fraktion. 4 Minuten stehen zur Verfügung. Das Wort hat die Kollegin Britta Dassler. Bitte.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Ausführungen. Was wir gehört haben, ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe, weil wir wissen, Sport ist unendlich wichtig für Bildung, ist wichtig für Gesundheit. Wir haben gehört, was passiert, wenn kein Sport getrieben wird. Was wir in der Pandemie erleben, verstärkt das Ganze ja nur. Aber wir haben ein grundsätzliches Problem. Die Kinder treiben immer weniger Sport. In den Schulen wird immer weniger gemacht. Und die Frage, die ich jetzt einmal habe an Herrn Staatssekretär Stich. Herr Professor Neuber hatte ja die Überlegung, die Berichterstattung, Anregung, die Berichterstattung zum Kinder- und Jugendsportbericht in die öffentliche Verantwortung zu übergeben und auch sollte vielleicht das auch ein Teil der bestehenden Berichte der Bundesregierung sein. Jetzt einfach mal die Frage, wie stehen die Ländervertreter in der Sportministerkonferenz dazu, zu diesem Jugend- und Sportbericht? Weil es ist ja Ländersache im Breitensport angesiedelt. War der Kinder- und Jugendbericht Bestandteil Ihrer letzten Sportministerkonferenz? Punkt 1. Punkt 2, in USA wird unendlich viel Sport an den Schulen getrieben. Und das ist ein ganz anderes Konzept. Und das ist auch Ländersache, Föderalismus. Was halten Sie davon, Herr Stich? Wie stehen da die Kollegen in den Ländern dazu? Wäre das nicht ein gangbarer Weg, um die Kinder wieder zum Sport zu bringen? Denn die Eltern haben doch heute immer weniger Zeit. Ich habe meine Kinder zum Sport gefahren. Kinderturnen, Kindergartenturnen und so weiter. Da haben die Leute heute keine Zeit mehr zu. Deswegen muss das über die Kitas, über die Kindergärten, über die Schulen mit anderen Konzepten gemacht werden. Und hätte ich gerne mal Ihre Auffassung.
Dankeschön, Herr Staatssekretär Stich. Bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Fragestellung, weil die betrifft in der Tat ja auch einen Kernpunkt der Sportministerkonferenz, den ich ja auch eigentlich einleitend auch schon ausgeführt hatte. Es ist natürlich so, dass wir ganz klar sagen, Kinder-Jugendsportförderung ist eine Kernaufgabe der Länder. Und deswegen befasst sich eben auch die Sportministerkonferenz regelmäßig damit. Und ich hatte ja eben auch schon ausgeführt, dass der zuständige Ausschuss Breitensport sich ja im Endeffekt auch schon damit befasst hat und dass wir uns natürlich dann in der SMK im 4. und 5. November in Koblenz natürlich auf der Grundlage dieser Erkenntnisse ganz intensiv auch mit diesem Kinder- und Jugendsportbericht dann auseinandersetzen werden, dass dieser Bericht in die Beratungen einfließen wird.
Aber die Sportstunden, entschuldigen Sie, Herr Staatssekretär, aber die Sportstunden in den einzelnen Schulen nehmen immer mehr ab. Wir haben viel zu wenig Sporthallen, deswegen reden wir morgen auch über Sportstätten und goldenen Plan. Da muss angesetzt werden. Denn Ihre Konzepte ist alles schön und gut. Nur wenn die Kinder keine Stunden zur Verfügung gestellt bekommen während der Schulzeit, dann nützen mir die besten Konzepte nichts. Und da, meine ich, müssen Sie ran.
Das ist natürlich ein Punkt, wo man auch die Zuständigkeiten der beiden unterschiedlichen Konferenzen berücksichtigen muss. Es ist natürlich so, dass die Sportministerkonferenz in einem engen Austausch, was Schulsport angeht, mit der Kultusministerkonferenz steht. Und dass wir sicher solche Punkte, wenn wir sie beraten haben, auch weitergeben. Aber da sind natürlich auch viele Erkenntnisse drin, gerade in dem Bericht, die jetzt im Endeffekt die weiteren Entwicklungen im Vereinssport angehen, im Breitensport, die sind der originären Zuständigkeit der Sportministerkonferenz. Das wird bei uns auch intensiv beraten und berücksichtigt, was die Fragen angeht, die Sie jetzt unmittelbar gestellt haben zum Schulsport, zur Intensivierung. Das ist natürlich eine Frage des Austauschs dann im Endeffekt ganz klar mit der Kultusministerkonferenz.
Genau, die Konzepte vielleicht aus USA übernehmen und den Sport im Rahmen der Schulzeit aufwerten, damit die Kinder einfach die Bewegung haben. Denn sonst haben wir, Andreas, du hast es gesagt, wir haben eine verlorene Generation. Und dann heute ist es doch so, die Kinder haben ja überhaupt keine Zeit mehr, Sport zu treiben, weil die so viel eingebunden sind, auch in Schule und so weiter, Ganztagsschulen und so weiter. Und wenn da der Sport nicht berücksichtigt wird, dann nützen die besten Konzepte von den Vereinen nichts, dann bleiben wir da auf der Strecke. Und das war es eigentlich schon.
Ich habe auch noch zwei Punkte. Vielen Dank, Frau Kollegin. Wir kommen zur Fraktion Die Linke. Auch hier stehen insgesamt 4 Minuten zur Verfügung und das Wort hat der Abgeordnete Dr. Hahn.
Vielen Dank und ich will vielleicht mal so anfangen, dass ich mich freue, was Kollege Özdemir hier gesagt hat, Sport im Freien. Das unterstützen wir ausdrücklich. Ich bin nur gespannt, ob es bei Ankündigungen bleibt oder ob da Taten folgen. Denn darum geht es am Ende, wenn wir die Beschlüsse jetzt im Bundestag haben werden. Wenn ich es richtig sehe, ist der Kinder- und Jugendsportbericht das erste Mal überhaupt im Sportausschuss. Und ich finde, das ist kein Ruhmesblatt. Wir haben den Antrag gestellt, dass er hier heute behandelt wird, weil wir der Auffassung sind, das darf nicht einfach immer abgetan werden. Wir sind nur für den Leistungssport zuständig, sondern das ist ein wichtiger Punkt. Deshalb habe ich das hier nochmal erwähnt. Ich habe zunächst zwei Fragen. Die eine an Herrn Dr. Dallmayr. Es ist ja immer vielfach die Rede gewesen vom sozialen Status. Und der Geldbeutel der Eltern ist auch ein wichtiger Faktor, wenn es um Teilhabe am Sport geht. Es ist ja auch in dem Kapitel die Rede davon, dass Wirtschaftsfaktor Kinder- und Jugendsport zu berücksichtigen sei. Und es wird deutlich, dass die für Sport und Freizeit im Hartz-IV-Satz kalkulierten Beträge ebenso wie die im Bildungs- und Teilhabepaket von 15 Euro im Monat nicht annähernd ausreichen. Deshalb meine Frage, was könnten denn aus Ihrer Sicht einfache und möglichst schnell wirksame Maßnahmen sein, um hier Abhilfe zu leisten, gerade auch mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie? Und die zweite Frage würde ich gerne an Herrn Silbersack richten. Wir haben ja eben gerade wieder gehört, der ist zuständig, wir sind nicht zuständig, wie auch immer. Deshalb möchte ich Sie gerne fragen, würde denn aus Ihrer Sicht eine Veränderung der Zuständigkeit für die Sportpolitik innerhalb der Bundesregierung, zum Beispiel durch die Bildung eines Bundesministeriums für Kultur, Sport und Tourismus oder die Zuordnung der Sportpolitik zum Gesundheitsministerium mit Beginn der nächsten Wahlperiode, würde das eine Prioritätenverschiebung ermöglichen zugunsten der Themen, die Sie auch bewegen? Also was halten Sie von solchen Überlegungen?
Jeder hat eine Minute Zeit. Herr Dr. Dallmayr, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich denke, eine Möglichkeit, die vielleicht direkt helfen könnte, wäre eine enge Kooperation oder eine kurzfristige Kooperation zwischen Schulen und Sportvereinen. Denn dann werden zumindest die Kosten nicht direkt an die Familien weitergetragen. Ansonsten das, was Sie, worauf Sie bezogen haben, sich bezogen haben auf den Teilhabebetrag. Hier wäre, wie Sie schon gesagt haben, eine Erhöhung natürlich wünschenswert. Vielleicht kann ich noch kurz Bezug nehmen auf den aktuellen Forschungsstand, wo beispielsweise in Australien gerade eine Reihe an Studien erschienen sind, die untersucht haben, inwieweit Gutscheine, die an Kinder aus einkommensschwächeren Familien verteilt wurden, die Sportpartizipation beeinflusst haben. Und hier wurde eben gezeigt, dass diese Gutscheine, die sehr niedrigschwellig waren, also man hat die Gutscheine unabhängig von Einkommensnachweisen erhalten, die Sportpartizipation teilweise um bis zu 30% erhöht haben. Möglicherweise wären Mechanismen wie diese sinnvoll, um nach der Corona-Pandemie entsprechend die Kinder aus einkommensschwachen Familien wieder zum Sport zu bringen.
Dankeschön. Herr Silbersack, bitte.
Also vielen Dank für die Frage. Der Sport, der DOSB und die Organisation ist selbstverständlich für eine Aufwertung des Sports in jeglicher Hinsicht. Überhaupt keine Frage. Wir haben in der Vergangenheit im Bereich Leistungssport auf Sportstätten mit dem Bundesinnenministerium sehr gut zusammengearbeitet. Aber eins ist doch klar. Wir haben so viele Ministerien, die wir ansprechen müssen. Es ist wie, sagen wir mal, ein bunter Blumenstrauß. Und deshalb finde ich diese Idee und diesen Vorschlag, ein Sportministerium, und es ist zwar eine freiwillige Aufgabe des Staates, aber wir merken ja gerade in dieser Situation auch, wie wichtig es ist, dieses Thema wesentlich höher zu hängen. Und es wird ja immer die verfassungsrechtliche Frage diskutiert, wie ordnet man es ein? Und ich finde, die Pandemie zeigt, wie wichtig der Sport ist, wie wichtig die Bewegung ist, wenn man dann die Dinge zusammenschieben würde, wenn man die Dinge mehr vernetzt, mehr auf den Punkt bringt, ist es für die Sportorganisation, für das Sporttreiben in Deutschland wesentlich einfacher, sicherlich die richtigen Argumente und Wege und Ziele zu finden. Insofern klares Votum dafür. Ich würde dafür plädieren.
Dankeschön, Herr Silbersack. Wir kommen zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ebenfalls 4 Minuten. Frau Kollegin Lazar, bitte.
Ja, muss noch dran springen. Vielen Dank an die Sachverständigen. Ich habe erstmal 2 Fragen an Professor Dr. Breuer. Sportbereich, der ja sehr vielen zu schaffen macht, ist insbesondere die Schwimmfähigkeit. Hätten Sie Vorschläge und auch Forderungen an die Politik, wie man die Schwimmfähigkeit jetzt im letzten Jahr quasi nachholen kann, was da einfach Politik vor Ort oder eben auch Bundespolitik noch machen kann? 2. Frage, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement auch davon berichtet, dass sich besonders auch Mädchen oder junge Frauen zu wenig bewegen. Und auch da nochmal die Frage, was ist da an spezifischen Unterstützungsmöglichkeiten, Forderungen etc. geben könnte, um Mädchen auch bewusst zur Bewegung zu animieren.
Dankeschön, Frau Kollegin. Herr Professor Breuer, bitte.
Ja, bei der Schwimmfähigkeit gilt es, noch stärker wie bei anderen Bereichen hier eine Ausnahmebewertung zuzulassen, dass die Kurse möglichst schnell wieder an den Start gehen können. Und wichtig erscheint mir insbesondere, also insgesamt in der Pandemie, dass man jetzt auch so eine Art Flächenmanagement betreibt. Das heißt, es ist ja klar, dass wenn Sport wieder an den Start geht, das bevorzugt Outdoor ist. Und ich kenne jetzt wenig Ansätze kommunaler Sportämter, wo versucht wird, den Begriff der Sportfläche flexibler zu handhaben, dass wir eben auch Marktplätze und Kirchhöfe vorübergehend für Sportzwecke nutzen. Da findet natürlich keine Schwimmausbildung statt, aber das meint auch, dass wenn jetzt ein Lockdown bevorsteht, ist es wichtig sozusagen, dass die Kommunen trotzdem alle ihre Freibäder vorbereiten. Wenn Sie erst die Freibäder vorbereiten wollen, wenn der Lockdown vorüber ist, dann ist auch die Freibadsaison verloren und das verschärft die Problematik. Im Hinblick auf die weiblichen Jugendlichen, das ist eigentlich ein schon länger existenter Befund und kein ganz neuer Befund, dass sich da eben auch die Motive ändern, dass eben auch ein wettkampforientierter Vereinssport für viele zwar immer noch attraktiv ist, aber überproportional unattraktiver wird. Ich habe hier auch noch nicht den goldenen Schlüssel, aber ich denke, dass sich insbesondere auch die Sportangebote in dem Bereich noch weiter verändern müssen. Und gerade die Digitalisierung Da zeigen erste Studien, dass auch hier digitale Sportangebote, insbesondere im Fitness-Workout-Bereich, da eher an Attraktivität gewinnen.
Dankeschön. Frau Lazar.
Eine Frage hätte ich noch an Frau Holze. Sie haben betont, wie wichtig es ist, die Erzieherinnen und Erzieher fit zu machen. Und was wären so Ihre Einschätzungen, wie schnell das bezüglich Weiter- und Ausbildung gehen könnte und wo man da besonders Druck machen könnte? Weil ich finde, das ist wirklich eine wichtige Sache.
Frau Holze, bitte.
Ja, also ich fürchte, kurzfristig wird das nicht die Lösung sein, mehr qualifizierte Bewegung in die Kitas zu kriegen, weil die Curricula müssen natürlich entsprechend umgearbeitet werden. Sie müssen zuständig machen. Wir lobbyieren ja schon lange in die Richtung. Also wir versuchen schon lange zu sagen, frühkindliche Entwicklung braucht qualifizierte Bewegungsangebote. Deswegen der Vorschlag zu sagen, wie kriegen wir die jetzt schon da sind fit? Wir bieten als Kooperation mit den Fachverbänden an, wir können motorische Grundlagen Vermittlung ausbilden. Wir haben Kinderturnlizenzen, die genau das machen. Motorische Grundlagenausbildung der 2- bis 6-Jährigen. Wir haben ja pädagogische Fachkräfte. Also ein Erzieher ist ja pädagogisch gebildet. Der braucht vielleicht nur, wenn er schon lange in der Kita arbeitet, noch einmal den Fokus auf Sport und Bewegung als motorische Grundlagenausbildung. Da können wir als Fachverbände sofort zur Verfügung stehen und mit einem breiten Angebot auf die entsprechenden Stellen zugehen.
Dankeschön. Wir gucken bei der letzten Runde, Frau Kollegin Lazar, ein wenig auf die Sekunden. Ne? So, wir sind am Ende dieser ersten offiziellen größeren Fragerunde. Wir haben im Obleutegespräch einvernehmlich vereinbart, dass wir die zweite Fragerunde anders gestalten. Jede Fraktion hat 3 Minuten zur Verfügung und auch da nochmal der Hinweis an die Sachverständigen, wird Ihre Antwortzeit auch angerechnet. Wenn also 2 Sachverständige angesprochen werden sollten, darf ich Sie bitten, Ihrem Nachredner oder der Nachrednerin auch noch ein wenig Zeit zu lassen. Wir beginnen wieder mit der Unionsfraktion. Wer meldet sich? Das ist Kollege Auerhammer. Bitte sehr.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch den Sachverständigen, die ein sehr dramatisches Bild heute auch gezeigt haben und erwartbar für mich auch gezeigt haben. Ich möchte aber trotzdem noch an Herrn Professor Breuer die Frage stellen, welche Rolle spielen Ernährungsfragen bei Kindern und Jugendlichen in Kombination mit Sport? Weil wir haben viel, ich sage jetzt bewusst, zu dicke Kinder, die sich einfach zu wenig bewegen, und sehen Sie hier auch einen Handlungsbedarf in der Politik, dass wir hier in der den Ernährungskompetenz auch in den Schulen weiterkommen. Und an den Kollegen Silber sagt noch die Frage, Sie haben wirklich dramatisch auch aufgezeigt, was los ist draußen. Können Sie vielleicht noch etwas differenzieren in den einzelnen Sportarten, die beim DOSB organisiert sind? Wir sprechen sehr viel über Fußball. Ich habe jetzt die eigene Erfahrung gemacht bei mir im Skiclub, die Saison ist ausgefallen. Wir haben 2 Videokonferenzen gemacht, das war alles, aber sonst überhaupt nichts. Wie ist da unterschiedliche Situation in den Sportverbänden? Dankeschön.
Jeweils eine knappe Minute. Herr Professor Breuer, Sie beginnen bitte.
Wenn es um Fragen wie Übergewicht oder Fettleibigkeit geht, spielen natürlich Ernährungs- und Bewegungsfragen gemeinsam eine zentrale Rolle. Deswegen haben wir in einem Kapitel in dem Bericht auch gesunde Lebensstile von Kindern und Jugendlichen betrachtet. Und ein Punkt, der bislang zu kurz gekommen ist, ist eben, wie sieht die sozialräumliche Umgebung mit Einrichtungen aus, die eben auch die Ernährung entsprechend beeinflussen. Und die Studienlage zeigt, dass das ein Bereich ist, der lange Zeit unterbewertet wurde, also wo man einen Blick drauf werfen sollte.
Dankeschön. Herr Silbersack.
Ja, also es ist tatsächlich kein einheitliches Bild, sondern es ist natürlich differenziert zu betrachten. Also all das, was uns die Fußballwelt der Bundesliga und Champions League zeigt, bildet natürlich nicht das normale Alltagsleben wieder. Und da muss man einfach sagen, gerade in den Mannschaftssportarten sieht das dramatisch aus, auch gerade in dem Kinder- und Jugendlichenbereich. Da geht richtig Boden verloren. Und ob wir den zurückgewinnen, ist tatsächlich eine Frage. In den Individualsportarten, wenn ich zum Beispiel Tennis mir anschaue, da gibt es auch Mitgliederzuwächse. Das heißt, es ist überhaupt kein einheitliches Bild. Aber wir, und deshalb ist dieser Tag heute auch so wichtig. Gerade in dem Kinder- und Jugendbereich, in der Sache der Orientierung, in dem Bereich auch der Ballsportarten, da ist es echt dramatisch, da geht richtig was verloren. Ob wir es zurückgewinnen, das entscheidet sich, wie wir darauf reagieren, mit welcher Kraft wir darauf reagieren. Deshalb mein ganz klares Petitum, lasst uns bei den Kindern und Jugendlichen ansetzen, da ist es am wichtigsten.
Ganz herzlichen Dank, Herr Silbersack. Wir kommen zur AfD-Fraktion. Das Wort hat erneut der Kollege König.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe im Grunde dieselbe Frage wie Kollegin Lazar, allerdings diesmal nicht an Professor Breuer, sondern an Herrn Silbersack. In dem Bericht steht, dass Untersuchungen zufolge leider nur 60% der 7- bis 14-jährigen Mädchen Mitglied in einem Sportverein sind, während es bei den Jungen 80% sind, wobei gerade Mädchen aus eingewanderten Familien deutlich unterrepräsentiert sind. Also jetzt die Frage an Sie, was muss sich am Schul- und Vereinssportangebot für Mädchen ändern, damit diese, insbesondere auch diese mit Migrationshintergrund, mehr als bisher in Sportvereinen eintreten und mitmachen?
Herr Silbersack, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Dafür haben wir ja als DOSB mit Unterstützung auch des Bundesinnenministeriums seit vielen Jahren das Programm Integration durch Sport, was uns sehr stark hilft, tatsächlich auch im Bereich der Mädchen, der Integration tatsächlich etwas zu schaffen. Hier ist es unsere Aufgabe, noch stärker mit den Sportvereinen als Thema zu werben. Es ist natürlich auch klar, es gibt kulturelle Brücken, die müssen überwunden werden, Mädchen müssen reinkommen können, das ist ganz wesentlich. Bei Jungs ist das einfacher, da passiert es schneller, aber wir haben im Rahmen dieses Programms Integration durch Sport tatsächlich die Möglichkeit, hier signifikant zu wirken, aber auch durch die Pandemie ist es umso schwieriger.
Dankeschön. Keine weiteren Fragen, Herr König? Dann geht das Wort an den Kollegen Mahmut Özdemir von der SPD-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich wollte nur noch mal an die deutsche Sportjugend, Herrn Volkmann, die Frage adressieren. Sie haben von Digitalisierung gesprochen. Wären Sie so freundlich, das von E-Sports etwas abzugrenzen im Rahmen Ihrer Stellungnahme und ein bisschen zu erläutern? Vielen Dank.
Herr Volkmann, bitte.
Ich muss mich entschuldigen. Ich war gerade eine Minute rausgeflogen, habe die Frage deshalb nicht mitbekommen, weil hier Schneetreiben herrscht in München und das WLAN kaputt ist.
Ja, könnte sich Herr Söder ja mal drum kümmern.
Ich wiederhole das gerne. Es ging darum, Sie haben Digitalisierung angesprochen, die ich richtig und wichtig finde, um Kinder zu erreichen. Wenn Sie das nochmal von E-Sports abgrenzen würden, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Vielen Dank.
Herr Volkmann, bitteschön.
Ja, ich hoffe, das klappt jetzt. Das kann ich gerne machen. Also wie wir Digitalisierung hier betrachten, ist vorhin auch von den Experten angesprochen worden, nämlich so, wie wir es durch die Pandemie versucht haben, mit virtuellen Trainingseinheiten, mit durch die wir Kinder und Jugendliche zu Hause oder auch draußen erreichen können oder auch interkulturelle Maßnahmen durchführen und wirklich versuchen, uns durch die Pandemie zu hangeln, aufgrund der Restriktionen, die da sind, um tatsächliche Bewegung zu ermöglichen. Und darüber hinaus wäre Digitalisierung noch zu betrachten unter dem einfachen Gesichtspunkt, so wie wir das alle gerade lernen in unserer Berufswelt. Wie kann uns Digitalisierung auch das Leben in der Sportorganisation erleichtern? Und das alles hat nichts zu tun mit dem Thema Gaming, virtuelle Sportarten und Konsolen, Zockerei, nenne ich es mal. Ich hoffe, das ist so nachvollziehbar.
Dankeschön. Weitere Fragen, Herr Kollege? Dann kommen wir zur FDP-Fraktion, Frau Kollegin Dassler.
Ja, meine Frage geht auch noch mal nach München, Herr Volkmann. Und zwar die Dramatik ist uns allen klar und wir sehen auch, der Herr Silbersack hat es gesagt, bis zu 14-Jährigen, die wir da alle verlieren. Jetzt sagen Sie in Ihrem Bericht, gemeinnützig organisierte Kinder- und Jugendsport allein kann das Problem nicht lösen, also eines zunehmenden Bewegungsmangels, der dann zu psychischen Problemen führt und so weiter. Sie können nur Rahmenbedingungen schaffen, attraktive Angebote und niedrigschwellige Zugänge. Wessen Unterstützung braucht es? Was halten Sie davon, wenn man über den Städte- und Gemeindetag gehen würde? Ich komme aus der Sportstadt Herzogenaurach, Herr Volkmann, und die Stadt unterstützt jeden Verein, gibt jedem Kind eine Mitgliedschaft unabhängig vom Geldbeutel, wenn man über diesen Weg gehen würde, weil dann ist es ein Anreiz, dass die Kinder vielleicht wieder in die Vereine gehen. Was halten Sie davon? Und wie empfinden Sie die Unterstützung der Bundesregierung? Müsste man da nicht noch mehr machen?
Herr Volkmann, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Zu Ihrem ersten Vorschlag hervorragend. Also genauso muss es ja funktionieren, dass kommunal auch gezielt dort unterstützt wird, wo es notwendig ist. Das wissen die Kommunen am besten. Die kennen ihre Vereine, die kennen ihre Sportstätten, die kennen die Probleme, die kennen sich persönlich. Das ist ja auch unheimlich wichtig, um dem Problem zu begegnen. Und was wiederum auf den politischen Ebenen höher notwendig ist, ist es, die Rahmenbedingungen zu schaffen und auch anzuerkennen, dass es sich bei Kinder- und Jugendsport um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt, die wir stemmen müssen. Und da ist tatsächlich auch, der Andres Silbersack hat es angesprochen, das Zuständigkeitswirrwarr hilft uns da nicht. Und die Vereine wissen ja häufig überhaupt nicht mehr, ist jetzt die Kommune zuständig, ist das Land zuständig, ist die Bundespolitik zuständig. Und das haben wir im letzten Jahr, glaube ich, so dramatisch erlebt wie noch nie. Und insofern müssen da wirklich alle an einem Strang ziehen und auch Vertrauen auf die Sportvereine, die hier ja mit einer Verantwortung herangehen und auch bereit sind. Wir haben es heute gehört.
Ja, die Vereine sind ja auch froh, wenn sie Kooperationen haben. Bei uns sind alle Vereine in der Stadt, die kooperieren mit allen Schulen, die wir haben. Die machen auch mit Kindergärten, die machen nachmittags da Bewegungstraining mit den Kindern und generieren so dann auch wieder, wenn sie die Kinder für eine bestimmte Sportart begeistern, auch wieder Mitglieder. Und so, meine ich, muss das laufen. Von oben nach unten oder von unten nach oben. Aber nicht kreuz und quer und keiner weiß, was der andere macht. Aber da sind Sie jetzt mal gefordert.
100% d'accord. Nehmen wir an, die Herausforderung.
Vielen Dank. Ich sehe, Frau Kollegin Dassler geht auch zum Platz zurück. Dann kommen wir zur Fraktion Die Linke. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Hahn.
Ja, vielen Dank. Wir hatten den Sachverständigen ja im Vorfeld einen Fragenkatalog mit übersandt. Und da ist aufgefallen, dass die Antworten zu Frage 3, welchen Stellenwert denn der Sport, Schulsport in Berufsausbildungsstätten sowie an Universitäten und Hochschulen haben sollte, sehr zurückhaltend ausgefallen sind. Vielleicht, Herr Professor Breuer, könnten Sie dort noch mal sagen, was Ihre Position dazu ist. Und an Lars Pickert, da ja auch um die Frage der Behinderteneingliederung, Teilhabechancen gesprochen worden ist, vielleicht kann man das hier mal öffentlich machen, wie viele der 43 Eliteschulen des Sports in Deutschland sind denn barrierefrei? Und an wie vielen Eliteschulen werden auch paralympische Sportlerinnen und Sportler unterrichtet?
Herr Professor Breuer, bitte. Eine Minute ja, etwa.
Zu Frage 3 muss ich leider sagen, dass das eben ein Themenbereich war, der nicht im Bericht entsprechend behandelt wurde. Und von daher, da ich auch keine Information habe, ich würde im Nachgang vielleicht empfehlen, ob der Kollege aus der Sportpädagogik, Herr Neuber, vielleicht dazu was sagen kann. Also tut mir leid. Ja.
Dankeschön. Herr Pickert, Sie waren auch angesprochen. Bitte sehr.
Also ehrlicherweise, die genauen Zahlen, wie viele Elite-Schulen des Sports barrierefrei sind, muss ich nachfragen, würde ich dann entsprechend nachliefern. Grundsätzlich ist es so, dass die Elite-Schulen des Sports offen sind für paralympische Athletinnen und Athleten. Was aber für uns viel schwieriger ist, ist tatsächlich den Schritt davor. Also die Frage von inklusiv beschulten Schülerinnen und Schülern an Regelschulen, wenn es darum geht, die als Talente zu sichten. Also jetzt einfach die Anzahl der Eliteschulen des Sports zu erhöhen, wäre aus unserer Sicht nicht die Lösung, weil wir müssen erstmal an die Talente rankommen. Und sie gehen eben in der inklusiven Beschulung tatsächlich unter. Und vor dem durchaus berechtigten Datenschutz, ja, wir tatsächlich sehr wenig Zugriff haben und Informationen, wo die sind und wie wir sie dann tatsächlich zum Sport motivieren können. Das ist das große Problem. Also der Schritt davor.
Herr Breuer hatte ja auf Professor Neuber verwiesen. Vielleicht kann er tatsächlich jetzt noch mal in der verbleibenden Zeit kurz sagen, Stellenwert Sport im Hochschulberufsbildungsbereich, da das ja kaum eine Rolle gespielt hat bisher.
Herr Dr. Neuber.
Ja, kann ich gerne machen. Der Sport ist ja das drittgrößte Fach in der Schule nach wie vor. Insofern fehlen tatsächlich jede Menge Lehrkräfte, insbesondere in Grundschulen, das ist bekannt. Ich würde die Frage aber vielleicht etwas umdrehen und würde nicht nur fragen, brauchen wir mehr Sportlehrkräfte, sondern brauchen wir nicht mehr Lehrkräfte, die Sport können?
Also ich plädiere nachhaltig dafür, dass wir eine Art Modul Bewegungsspiel und Sport in alle Lehramtsstudiengänge bringen, weil wir das eben nicht nur im Sportunterricht brauchen, sondern wir brauchen es im Schulleben, wir brauchen es im Ganztag, wir brauchen es in Lernen und Bewegung, wir brauchen es an allen Ecken und Enden. Und das gilt für die beruflichen Ausbildungsgänge genauso wie die hochschulischen Ausbildungsgänge.
Ganz herzlichen Dank. Wir kommen zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Kollegin Monika Lazar. Bitte schön.
Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage an Herrn Volkmann. In den Handlungsempfehlungen des Berichts wird berichtet, dass die Konzepte zur Prävention sexualisierter Gewalt nur eingeschränkt umgesetzt werden. Und da würde mich Ihre Einschätzung interessieren, wie Sie das sehen, wie auch die Umsetzung dieser Konzepte noch zukünftig verbessert werden kann, wie das einfach ganz praxisnah an die Vereine herangetragen werden kann und dass Sie das umsetzen können. Danke.
Ja, das ist natürlich eine Herausforderung in der kurzen Zeit jetzt. Sie wissen, dass wir intensiv an dem Thema arbeiten, sowohl natürlich in der DSJ als auch im DOSB. Und es hier auch nicht immer einfach ist, alle Vereine zu erreichen. Das liegt zum einen, glaube ich, daran, dass natürlich ehrenamtlich geführte Vereine hier das auch nicht einfach so wegstemmen können, so ein sehr komplexes und ja auch nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtiges Thema. Umso wichtiger ist es, dass auch hier wir die Unterstützungsleistung bringen. Wir arbeiten daran, aber sind natürlich auch angewiesen auf Multiplikatoren, die Wichtigkeit des Themas erkennen, auf verpflichtende Schulungen, um hier reinzugehen. Also das, sehen Sie es mir nach, dass ich in der Kürze der Zeit hier nicht tiefer einsteigen kann. Aber gerne können wir uns hier auch noch weiter zu austauschen.
Dankeschön. Frau Lazar.
Würde ich noch eine Frage an Herrn Volkmann anschließen. Und zwar haben Sie ja betont, dass die Vereine auch wichtig bei der Demokratieförderung sind. Und da würde mich einfach noch interessieren, wie das im Spannungsfeld Sportausübung und politische Positionierung Ihres Erachtens aussehen kann und wie da einfach auch Vereine noch motiviert werden können, da einfach auch im Thema Demokratiebildung noch mehr zu machen.
Ganz kurze Antwort bitte, Herr Volkmann.
Ich probiere es. Also da könnte ich auch tiefer einsteigen. Sport und Gesellschaftspolitik sind unseres Erachtens nicht zu trennen. Und wir müssen den Sport als Eintrittstor nutzen dafür, um demokratische Werte zu vermitteln, um Haltung zu vermitteln, um gegen Diskriminierung, um gegen Rassismus, um gegen Homophobie, um gegen Antisemitismus einzutreten. Und das tun wir, da haben wir einen umfangreichen Maßnahmenkatalog, um auch das Rüstzeug den Vereinen an die Hand zu geben. Und ich sehe da keinen Widerspruch, Frau Lazar, sondern eine wunderbare Synergie und wunderbare Schnittstellen, um das erreichen zu können über den Sport.
Wunderbar. Damit sind wir auch am Ende der zweiten und finalen Frage- und Antwortrunde. Ich darf mich insbesondere bei unseren Damen und Herren Sachverständigen sehr herzlich bedanken. Ich denke, das war eine sinnvolle, eine gute und in Teilbereichen auch wirklich eine sehr aufschlussreiche öffentliche Anhörung, die, glaube ich, auch die aktuelle Diskussion noch mal ein wenig in die richtige Richtung lenken wird. Ich darf unseren Sachverständigen, sofern sie hier vor Ort waren, eine gute Heimreise wünschen. Unseren digitalen Sachverständigen möchte ich die Botschaft zurufen. Wir freuen uns auf den Moment, wo wir Sie hier alle wieder persönlich in Berlin begrüßen dürfen. Damit schließe ich diese 69. Sitzung des Sportausschusses und weise gleichzeitig darauf hin, dass wir direkt im Anschluss an diese Sitzung die 70. Sitzung des Sportausschusses durchführen werden, die nicht öffentlich ist. Daher muss ich jetzt diejenigen, die nicht teilnahmeberechtigt sind, bitten, den Saal zu verlassen. Wir machen jetzt eine 5-minütige Pause, damit die Live-Übertragung ordnungsgemäß beendet werden kann. Das heißt, wir sehen uns hier in wenigen Minuten wieder.